Zumindest für die Fans dieser Sendung in jedem Monatsende ertönen. Die wissen schon genau, was jetzt kommt. Jetzt kommt das Chaos Radio, der Blue Moon mit dem Chaos Computer Club. Heute zu Gast Frank Rieger.
Guten Abend.
Andreas Boog. Hallo. Und der Typen, dessen Namen ich schändlicherweise schon wieder vergessen habe, der Björn heißt.
Hallo, Björn Heller.
Björn Heller war's. Guten Abend, ihr seid heute hier, um etwas über Digitalfunk zu erzählen.
Genau, Digitalfunk ist so ein toller neuer Trend, der so seit ungefähr 15 Jahren akut wird. Es geht darum, dass früher, als Radio erfunden wurde, wurden die Ausstrahlungen auf analogen Wege verbreitet. Also ein Wert, wie er als Ton zu hören ist, wurde genau so auf eine Radiowelle moduliert. Und heutzutage ist natürlich alles digital. Also kann man sich so ungefähr vorstellen wie den Unterschied zwischen einer Vinylplatte, wo halt so eine Nadel hin und her wackelt und daraus einen Ton macht, und einer CD, wo lauter so Bits drauf sind. Und diese Bits sind dann die Musik, die halt erst wieder umgesetzt werden müssen. Und im Äther ist mittlerweile doch der digitale Trend nicht mehr aufzuhalten. Und darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Wir fangen an mit einer kleinen Einführung. Was ist eigentlich Digitalfunk? Wie funktioniert das ungefähr? Und wollen dann mal ein bisschen darüber reden, wie kann man damit Spaß haben? Wie sind so die Erfahrungen damit und solche Dinge?
Ist jetzt Digitalfunk beschränkt sozusagen auf dieses wirklich Funken? Also wie man das halt kennt, irgendwie TKKG, die fünf Freunde, die irgendwie ihre Handfunkgeräte an den Hals nehmen, oder ist Digitalfunk dann noch mehr?
Digitalfunk ist ja ein sehr weiter Begriff so. Also wir haben heute zum Beispiel DVB-T, worüber wir unser Fernsehen terrestrisch empfangen. Es gibt auch Bestrebungen, das gute alte UKW-Radio durch digitales Radio zu ersetzen. Das ist zum Glück noch ein bisschen hin. Der Polizeifunk wird digital, der Feuerwehrfunk wird digital. Die ganzen Mobilfunktelefone, die wir so haben, also GSM und UMTS und die ganzen Dinge, sind schon alle digital. Da war so nach dem C-Netz war halt so da der Cut. Danach wurde es halt alles digital. Also sind halt umgeben von digitalen Sendeverfahren, und die meisten Leute wissen halt erstaunlich wenig darüber.
Okay, ich bin jetzt gerade überrascht geworden, weil du meintest so, Radio ist noch nicht digital und zum Glück. Warum?
Naja, also eines der Probleme mit so digitalen Verfahren ist, dass man dann natürlich immer erstmal spezielle Empfangstechnik braucht. und das halt so seine gewissen Probleme hat. Und der Hauptgrund, warum Radio noch nicht digital ist, ist die ganzen vielen Autoradios. Da hat niemand Lust, irgendwie all diese Autoradios umzubauen. Bei Fernsehen haben sie es halt gemacht, weil man halt eine kleine Kiste dazustellen kann. Also diese DVB-T-Kiste, die, also Leute, die noch ihr Fernsehen aus einer Antenne bekommen, also nicht aus dem Kabel oder aus dem Satelliten, die empfangen ihr Fernsehen seit zwei Jahren, digital, das über das digitale Video Broadcasting, DVB-T, terrestrisch. Das sind also diese kleinen Boxen, die man sich da so draufstellt und wo dann plötzlich, wenn der Empfang schlecht ist, rauscht es nicht mehr, sondern dann sind da so Klötzchen. Dann weiß man, dass es digital ist.
Das passiert mit Vorliebe bei Fußballspielen, wenn man aufsteht und das Handy anmacht.
Genau, solche Dinge. So, dann gibt es da halt so Störungen, die halt solche Effekte erzeugen.
Wir sollten heute vielleicht auch nochmal drüber reden, warum das ist und ob man was gegen machen kann. Weil ich habe, also bei WLAN gibt es irgendwie diese Dinge mit Chipsrollen und sowas. Vielleicht gibt es auch was zum Basteln, aber können wir später machen.
Genau.
Ich würde sagen, wir schaffen jetzt erstmal die Grundlagen, weil es geht jetzt 2 Stunden und dann erklärt ihr erstmal, was jetzt eigentlich sozusagen das Grundlegende an dieser Technik ist, genau. Damit wir nachher damit Spaß haben können.
Genau. Ja, also wie schon erwähnt, so der grobe Unterschied zwischen analogem Radio, wie zum Beispiel momentan noch so der Polizeifunk und der Taxifunk und unser UKW-Radio ist, und digitalem Funk ist genau derselbe wie zwischen einer Vinylplatte und einer CD. Auf der CD sind die Daten digital gespeichert und bei digitalem Radio werden die Daten halt auch als Bits gesendet. Und die interessante Frage ist nun, wie bekommen wir die Bits fehlerfrei vom Sender zum Empfänger? So die einfachsten Verfahren, da nimmt man halt einfach eine hohe Frequenz und eine tiefe Frequenz, das sogenannte FSK, das heißt also macht düt und düt, so für 0 und 1.
Moment, also man nimmt die tiefe Frequenz, das ist eine 0 und eine hohe die 1 oder umgedreht, genau. Aber sozusagen einfach zwei Töne, die sich sehr deutlich voneinander von unterscheiden.
Genau.
Und wo das Gerät auch sagen kann, okay, das war tief.
Genau.
Und das, okay.
Genau, also wie wir es zum Beispiel bei so einem Modem haben. Wir haben es ja in unserem Trailer da, haben wir diese...
Auch noch mal ein bisschen Mode machen?
Genau, machen wir ein bisschen Mode. Genau, und hier hören wir gerade eine ziemlich typische Signalisierung, wo wir halt hohe und tiefe Töne dabei haben, die Nullen und Einsen signalisieren. Am Anfang waren halt diese Ditut, 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 das ist die Telefonnummer, dann haben wir einen Synchronisationston, dieses Düt, und dann haben wir dieses. Da haben wir hohe und tiefe Töne in schneller Folge und die hohen Töne sind eine 0 und die tiefen Töne sind eine 1 oder umgekehrt. So, das ist halt das einfachste Verfahren, mit dem man solche Digitalfunkdaten übertragen kann. Und da gibt es halt natürlich noch eine Menge mehr. Das sind die sogenannten Modulationsverfahren. Da kann Andreas vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen.
Vielleicht sollten wir uns den Ton gleich nochmal anhören, den wir eben hatten, nochmal zum Hinhören. Also achtet mal drauf, am Anfang sind diese sogenannten Touchtones, diese Telefonwahltöne, die Leute, die noch Telefon aus dem Vorhandy-Zeitalter vielleicht noch kennen. Ist im Prinzip ein ähnliches Verfahren. Da gibt es auch tiefe und hohe Töne, aber nicht bloß zwei, sondern 4 Stufen.
Also DTMF.
Genau, DTMF, immer 2 Töne gleichzeitig. Dann kommt einmal ein Freizeichen, dann nimmt die andere Seite ab. Also wir sind ja beim Telefon, aber das Prinzip ist eigentlich dasselbe wie beim Radio, also wie beim Digitalfunk. Danach kommt erstmal ein Ton. Das ist sozusagen die Synchronisation, wo die andere Seite dann mal gucken kann, aha, ich habe den Ton erkannt, es geht gleich los. Und dann macht so, und das sind die eigentlichen Einsen und Nullen im Modemverfahren. Hören wir nochmal rein.
Hören wir nochmal rein.
Genau, hier hören wir die Einsen und Nullen. So, damit wir mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommen.
Und also ich möchte nochmal zusammenfassen. Es ist also so, beim Modem ist es ja so, quasi ein Telefon ruft das andere an und dann werden diese Signale ausgetauscht. Mhm. Beim Digitalfunk funktioniert es genauso, nur dass es halt über ein Ether geht.
Also genau, also beim
drahtlos.
Beim zum Beispiel DVB-T, beim Fernsehen, sendet halt der Sender die ganze Zeit und der Empfänger empfängt die ganze Zeit und ist der Job des Empfängers, klarzukommen. So, also das heißt, der muss halt irgendwie sich auf dieses Signal einstellen und dabei eine Möglichkeit finden, zu wissen, wo jetzt Anfang und Ende ist und diese ganzen Dinge. Deswegen gibt es immer sogenannte Synchronisationsbits bzw. Synchronisationssignal. Das heißt, also das Signal ist in der Regel in Blöcke aufgeteilt. Und wenn so ein Empfänger sich später zuschaltet, dann kann er spätestens am Beginn des nächsten Blocks kommt er wieder klar. Also dann kriegt er so ein hier geht's los und ab hier fangen wir irgendwie mit einer, zum Beispiel einer Folge von 0 Bits an. Dann weiß der Empfänger, aha, da sind jetzt ganz viele Nullen, sieht aus wie so ein Blockanfang und dann kommen danach Daten in vordefinierten Format.
Okay, das heißt, immer zwischendurch wird sozusagen ein Signal geschickt, was dem Empfänger sagt, hier, genau. Da ist dein sozusagen, da kannst du wieder reinkommen. Dazu 2 Fragen. Das erste ist sozusagen, man kennt es ja vom DVB-T, wenn da Störbild ist. Ist das genau sowas, aus dem Tritt kommen?
Naja, der Also das kann natürlich mehrere Gründe haben, aber der einfachste Grund ist, dass deine Empfangsfeldstärke nicht ausreicht, also dass dein Empfänger den Sender nicht gut genug hören kann, de facto. Und der Effekt ist dann, dass er nicht alle Blöcke fehlerfrei mitbekommt. Und dann versucht er sich da irgendwas auszudenken. So, dann hast du halt diese Klötzchen. So, dann kommen halt nicht genug Daten an für diesen Bildausschnitt, den du da sehen möchtest. Und dann ist statt dem Fußballer halt dann da so ein grünes Klötzchen.
Okay, er denkt sich halt irgendwas aus, um das irgendwie zu faken.
Das ist halt so auch eines der Charakteristiken der klare Unterschied zwischen analogen und digitalen Sendeverfahren. Bei analogen Verfahren rauscht es halt, wird leiser, ist so noch so halb zu verstehen. Und bei digitalen Verfahren ist meistens irgendwann einfach Schluss.
So. Okay, also es gibt entweder angekommen oder Fehler.
Genau.
Oder Fehl quasi.
Genau, ja.
Ja, es gibt eigentlich auch noch sowas dazwischen. Aber dieses sowas dazwischen wird in der Regel durch eine sogenannte Forward Error Correction aufgefangen. Was bedeutet zu jedem Bit, also wenn ich dir 3 Bits schicke, schicke ich dir noch ein 4. dazu und sage beispielsweise, naja, die Summe der Bits ist gerade oder die Summe der Bits ist ungerade. Und wenn dann eins der Bits untergeht, kannst du überlegen, aha, die Summe muss gerade sein und irgendwie das erste und das dritte ist eine 1, dann muss das zweite eine 0 sein. Das ist Forward Error Correction.
Also man schickt halt mehr Daten, als man braucht. Und kann sich dann mit so ein paar cleveren Algorithmen ausrechnen, welches von den Bits umgekippt ist und offenbar falsch war und wie es hätte sein müssen. Das ist also ungefähr so, als wenn du, also im Extremfall schickst du halt alle Daten doppelt,
ja.
Dann verbrauchst du halt natürlich sehr viel mehr Bandbreite, als du irgendwie hast. Das ist, als wenn du halt irgendwie über deine DSL-Leitung alle Daten doppelt schickst oder runterlädst, nur um sicher zu sein, dass kein Fehler drin ist. Und bei den Funkprotokollen ist es halt sehr üblich. Also typischerweise hat man sowas wie 7-20% der Daten werden redundant, ist der Fachbegriff dafür geschickt, also mit halt damit halt Fehlerdaten korrigiert werden können.
Darf ich ein kleines Bild bemühen?
Bitte.
Ich stelle mir gerade vor, quasi Gangsterfilm, Riesengeldkoffer und drin liegt der Umschlag, wo auch noch drin steht, wie viel Geld drin war.
Genau.
Der Koffer ist aber leer.
Dann ist doof.
Dann weiß ich also, okay, irgendwas ist schiefgelaufen, aber wenn es so richtig schiefgelaufen ist, weiß ich nicht mehr was.
Genau.
Aber wenn genau 10 Euro fehlen, könnte ich denken, es ist vielleicht dieser Schein.
Zum Beispiel.
Ja. Wow.
Okay. Und so ähnlich funktionieren das halt bei all diesen ganzen digitalen Sendeverfahren, dass man versucht, die Unzulänglichkeiten des Äthers, also da ist ja Rauschen und Signal wird reflektiert und dann regnet es auch mal oder ist ein nasser Wald dazwischen oder ähnliche Dinge.
Oder die Sonne scheint.
Die Sonne scheint, ja. Oder die Luftfeuchtigkeit ist hoch. Die versucht man damit zu kompensieren, dass man sich sehr clevere Methoden ausdenkt. Zum einen die Art und Weise, wie man die Bits kodiert, also das, was wir mit den hohen Tiefentönen hatten. Da gibt es halt noch unglaublich viele clevere Verfahren, Modulationsverfahren, die wir später vielleicht noch ein bisschen im Detail beleuchten. Wollen wir
vielleicht einfach gleich die wichtigsten durchgehen?
Ja, können wir machen, genau.
Oder soll ich vielleicht mal Niklas rannehmen? Der will nämlich fragen, warum es bestimmt viele Töne bei bestimmten Verfahren gibt.
Na klar, hängt das ja gerade damit zusammen.
Ja.
Hallo?
Guten Abend, Niklas.
Ja, hi.
Sag mal, deine Frage ist?
Genau, meine Frage wäre, warum gilt es bei der Telefonübertragung zum Beispiel nur 2 beziehungsweise 4 Töne, wie ihr erwähnt habt, und nicht zum Beispiel 512 Töne, die dann einen bestimmten Algorithmus haben und dann zu höheren Datenübertragungen führen könnten?
Sowas gibt es auch, das nennt sich dann FDM, Frequency Division Multiplex. Also das beim Telefon ist es einfach so, die mussten halt 0 bis 9 abbilden und dann noch Stern und Raute und dann waren sie bei 12 und dann haben sie sich gedacht, 4 reichen. Und du kannst aber natürlich auch 512 verschiedene Töne nehmen und dann kannst du mehr Daten übertragen. Das Ganze hat natürlich Grenzen. Und zwar liegen die Grenzen darin, dass du zum Beispiel über Telefon nur eine gewisse, man nennt es Bandbreite, übertragen kann. Telefon klingt halt nach Telefon, so ein bisschen dumpf, sind keine Höhen drin. Geht halt von 0 bis 3 Kilohertz ungefähr oder von 100 Hertz bis 3 Kilohertz. Und da passt halt nur endlich viel rein. Also du kannst dann irgendwann diese verschiedenen Töne nicht mehr auseinanderhalten. Das ist so die Grenze, die da drin ist. Aber die Idee ist im Grunde genommen gut. Also wenn man einmal drauf gekommen ist, dass man ja auch 2 Töne gleichzeitig schicken kann, kann man auch ganz viele schicken. Das wird bei verschiedensten Verfahren gemacht, also bei Digitalfernsehen zum Beispiel, auch bei der DRM-Kurzwelle, ne? Kannst du vielleicht gleich noch was dazu erzählen. Mhm. Bei DSL-Modems übrigens auch. Und das hat auch große Vorteile, was man dann nämlich machen kann. Manchmal hat man ja Störungen auf bestimmten Frequenzen. Wer einen Tinnitus hat, kennt das. So auf einem Ton hört man halt nichts.
Habe ich jetzt leider nicht vorbereitet zum Einspielen.
Aber kann man sich sicherlich vorstellen. Und wenn auf der Frequenz geht halt nichts. Ne? Und sowas gibt es auch mit Leitung, sowas gibt es auch mit Funkverbindung. Und wenn man dann diese 512 Töne gleichzeitig hat oder wie viele auch immer, kann man vorher mal messen, welche denn gut sind und welche schlecht. Beziehungsweise man kann auch wieder anfangen, seine Bits auf mehrere Frequenzen zu verteilen. Wenn eine gestört wird, ist es halt wieder egal.
Also mehr ist besser. Was genau ist denn gerade sozusagen im Moment das Praktische, was verwendet wird? Habt ihr da eine Hausnummer?
Es hängt halt ja von dem Kanal ab, den du hast. Also je breiter dein Kanal ist, das Telefon halt mit den 3 Kilohertz, da machen sie, glaube ich, maximal 256 momentan. Ne?
Ich glaube, über so einen echten Audiokanal gehen tatsächlich nur sowas wie 64 Kilobit drüber. Aber über die Telefonleitungen gehen über kurze Distanzen wesentlich mehr, als sie je gedacht hätten. Ja. So, da sind sie mittlerweile bei was? 130 Mbit, 150, 200 Mbit teilweise über normalen Telefondraht.
So mit VDSL dann.
Das sind dann tausende von Frequenzen, auf denen gleichzeitig gesendet wird.
Also wir sehen schon so die Technologien, die halt verwendet werden, um DSL zu machen, und die verwendet werden, um Digitalfunk zu machen, sind im Kern dieselben. So, also es hat dieselben mathematischen Verfahren, dieselben Übertragungs- und Modulationsverfahren, und die werden halt jeweils immer angepasst an den Zweck. So, also wenn man halt zum Beispiel so eine Telefonleitung hat, da steigt halt die Häufigkeit von Störungen mit der Länge der Leitung. Bei Funkverfahren ist es halt ähnlich. Je weiter man funkt, zum Beispiel wenn man Kurzwelle funkt, hat man schmalere Bandbreite und wesentlich mehr Störungen. Und man passt dann dieses Verfahren, also die Modulationsverfahren, die man verwendet, daran an, wie gut oder schlecht der Kanal ist, den man zur Verfügung hat. So, danach wählt man halt aus, zum Beispiel, wie viele Töne man auf diesen Kanal drauf tut.
Was jetzt zum Beispiel mich auch eine ganz interessante Sache wäre meiner Meinung nach, wenn man zum Beispiel sich einen Root mietet, zum Beispiel mit 100 Mbit, da ein Dictionary drauflegt, dass der und der Ton zusammen 00101 bla 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 ergibt und das halt in einer langen Reihenfolge, dass der halt nur diese einzelnen Buchstaben oder was auch immer rüberschickt in diesen kurzen Frequenzen und dann der Fullspeed erreicht werden könnte.
Ich möchte die anwesenden Herren bitten, die Frage nochmal so zu übersetzen, dass ich sie verstehe, oder geht es euch so wie mir?
Ich versuch's mal. Ich glaube, du hast auch wieder etwas erfunden, was es schon länger gibt, und das ist die Übertragung von mehreren Bits gleichzeitig. Genau. Also man kann, wenn man nicht zwei Töne hat, so, sondern man hat, dann hat man ja 4 verschiedene Zustände. Das heißt, mit jedem Signal kann man 2 Bits übertragen, weil mit 2 Bits kann man 4 Zustände annehmen. Man redet von einem Symbol. Also ein Symbol ist ein Ton auf 4 verschiedenen Frequenzen, jetzt in meinem Beispiel, und der überträgt 2 Bits. Ich glaube, das ist ungefähr das, was du meintest, oder?
Naja, nicht ganz. Also wenn ich jetzt den einen Ton habe, den hohen Ton zum Beispiel, ja, ergibt das 0,0 oder an der 0. Mhm. Und wenn ich jetzt einen siebenstelligen Code rüberschicken würde über die Leitung halt, und der wird dann in das Dictionary gucken und wissen, aha, der siebenstellige Code ist nach meiner Übersetzung 200 oder 500 Zeichen lang, dann wäre...
Also was du damit tust, ist, du vermischt halt die Kompression und die Symboltabellen.
Genau, ich komprimiere.
Genau, also die sowas Ähnliches findet tatsächlich statt, also dass die Symboltabellen nach Häufigkeit der Bitmuster sortiert werden. Also kann man sich ungefähr so vorstellen, man nimmt sich ein Wörterbuch und sagt, okay, diese Worte, die ich hier so verwende, die sind häufiger als andere. Also und zum Beispiel kommt sehr häufig vor. Also kürzen wir halt mal und durch ein kürzeres Symbol ab und vereinbaren es einfach so. Also der Sender weiß, dass und irgendwie 001 ist und der Empfänger weiß, dass und 001 ist und können dadurch eine Kompression erreichen. Aber das findet tatsächlich auf einer anderen Ebene statt.
Lassen wir Morsecode als digital durchgehen?
Morsecode war meines Wissens das erste digitale Übertragungsverfahren. Ne? Also dann, ist genau das, ja.
Dann Schande über uns, dass wir es noch nicht erwähnt haben. Weil da passiert genau dasselbe. Da sind auch die verschiedenen Buchstaben mit verschiedenen Tonfolgen kodiert und die häufigen mit kurzen und die seltenen mit langen. Also so ein E ist zum Beispiel so ein Bip und ein S ist Bip und also je seltener der Buchstabe, desto länger die Sequenz.
So. Also ich komme jetzt nicht mehr ganz hinterher, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt also, was er gefragt hat, geht nicht wirklich.
Also ich habe noch nicht ganz verstanden, was der Zweck davon sein sollte. Es gibt sozusagen diverse Dinge da draußen, die so ähnlich klingen, die schon mal jemand erfunden hat.
Genau, also viele von diesen Dingen kann man sich halt auch so logisch erschließen. Jetzt haben wir gerade noch ein Beispiel von Morse, hoffe ich mal.
Okay, das ist was?
Morsecode.
Also das war
ja,
das,
aber was für Morsecode?
Das ist, überlassen wir unseren Lesern.
Mal gucken, ob ein Hörer es weiß. Der Erste, der es weiß und anruft, gewinnt...
Ein Anruf. Genau, da haben wir noch ein paar Rätsel von. Also wer irgendwie gerade seine Demulationssoftware am Start hat, die werden später noch ein paar mehr.
Spielen wir es nochmal ein, jetzt zum Mitschreiben?
Genau, mach mal die ein bisschen schneller.
Okay, wenn ihr euch gerade fragt, was passiert zur Hölle hier? Das ist das Chaosradio. Wir reden heute über Digitalfunk. Das heißt, Informationen in Bits und Bytes über die Luft übertragen. Und das geht, oder ist als, hat als erstes funktioniert, mit Morsecode. Wenn ihr rausgefunden habt, was da gerade gemorst wurde, dann könnt ihr anrufen und das sagen. Dann gewinnt ihr einen Anruf.
Also die Amateurfunker unter euch, die werden das sicherlich kennen. Und derjenige, der anrufen würde, von mir noch direkt dazu als Gimmick eine Mate bekommen.
Das muss man das eigentlich noch erklären,
was die Mate ist? Wollten wir die Mate nicht für die späteren, härteren Modulationsverfahren nehmen?
Also, okay, apropos Modulationsverfahren, wir waren, glaube ich, mittendrin stehen geblieben.
Genau. Ich wollte Niklas jetzt fragen, ob wir uns darauf einigen können, dass wir die Frage wahrscheinlich nicht erschöpfend beantworten können.
Ja. Ja? Also die ist, denke ich mal, noch ziemlich weitreichend.
Alles klar.
Und zu guter Letzt würde ich noch fragen, ob ich bitte den Gerhard grüßen könnte.
Nee. Gegrüßt, so, weiter geht's.
So, genau, wir waren nämlich stehen geblieben beim Modulationsverfahren, glaube ich. Und eine ganz wichtige ist die Amplitudenmodulation.
Warte mal, also für den Fall, dass irgendjemand da draußen genauso raus ist wie ich, kannst du mal kurz sagen, Modulationsverfahren war was?
Das ist die Töne, die man macht, damit du weißt, was Nullen und Einsen sind.
Okay.
Das nennt sich Modulation.
Und das heißt, wo wir im einfachsten Fall zwei von haben.
Genau, und das Gegenteil, oder na, es gibt noch einen noch einfachen Fall. Das, was wir eben gehört haben, ist ja Morsecode. Und da ist halt dieses Piep, das ist entweder da und es ist nicht da. Das heißt, man kann sagen, es ist einmal laut und es ist einmal leise. Und auch so kann man Informationen übertragen, indem man sagt, wenn es leise piepst, ist es eine 0 und wenn es laut piepst, ist es eine 1. Wenn es gar nichts piepst, dann empfängt man gerade nichts.
Okay. Und bei Morse ist es halt so, dass halt kurze und lange Piepse, die daraus werden halt die Zeichen zusammengesetzt. Und der Morsecode ist halt das erste Beispiel von so einem komprimierenden Code. Das ist halt so, dass man, je häufiger der Buchstabe benutzt wird, desto weniger Bips und Blobs braucht man.
Ah, okay. Das heißt, das E hat irgendwie...
Hat nur einen.
Okay.
Das heißt, es ist so, dass also war ganz einfach. Die Leute haben das halt benutzt, um zu funken bzw. zu telegrafieren. Und das wurde halt tatsächlich noch mit Taste gemacht, also mit Kurztaste drücken und lange Taste drücken. Und da möchte man natürlich die Anzahl der Tastendrücke, schon allein damit man keine Sehnscheidenentzündung bekommt, möchte man die Anzahl der Tastendrücke limitieren. Und deswegen verwendet man halt so eine komprimierenden Verfahren. Also so ähnlich ist es halt, also wird da zumindest behauptet, wurden ja diese Schreibmaschinentastaturen optimierte, so Dvorak und so, die halt auch die Tasten, die häufiger benutzt wurden, an bequemere Stellen gelegt haben. So eine Sachen finden halt immer wieder auch, also gerade bei so einem Funkverfahren statt.
Okay, wir wissen also jetzt schon nach einer halben Stunde, wie ich mal bemerken muss, wir wissen jetzt schon, es gibt also Digitalfunk, der funktioniert so, dass man möglichst geschickt und möglichst störungsfrei Signale, also Bits und Bytes quasi, wie eine Internetleitung über die Luft schickt. Und wir waren jetzt bei Morse stehen geblieben, das ist ja schon eine Weile her.
Ja, also war das älteste Funkverfahren überhaupt. Da war es halt so, dass man noch keine Möglichkeit hat, Sprache zu übertragen, sondern man konnte halt eigentlich nur den Sender an- und ausmachen. Und so die Sender, die sie da verwendet haben, hatten dann so schöne Bezeichnungen wie ein Löschfunkensender. Das war halt ein Gerät, was halt irgendwie so... Also
der hat auch nicht auf einer spezifischen Frequenz gesendet. Der hat einfach bloß so HF-Müll erzeugt.
Also er hat halt einfach im Radiospektrum so Bratz gemacht.
Das ist so das Knacken, was man teilweise hört, wenn man irgendwie sein Netzteil in die Steckdose steckt. Und
also sprich zu sagen, stellt euch vor, ihr macht euer Radio an und egal, welche Frequenz ihr anmacht, es ist überall dasselbe.
Genau.
So, wir wollen jetzt aber mal vorspulen, weil Digitalfunk aus den Nachrichten ist ja der, dass man gehört hat, ja, die Berliner Polizei soll jetzt mal Digitalfunk bekommen. Ach nee, doch nicht. Ach ja, doch, vielleicht noch dieses Jahr. Ach nee, vielleicht doch nicht.
Genau. Also diese Digitalfunkgeschichte ist halt eine sehr lange. Momentan ist es halt so, dass Polizei und Feuerwehr und Krankenwagen und technisches Hilfswerk senden alle noch analog. Also die haben halt noch Geräte, wo, wenn man da so reinspricht, dann sind da hübsche Frequenzschwankungen, also ganze Frequenzmodulation auf dem Radio. Das heißt, wenn man dann so aufs Radiospektrum guckt, dann sieht man halt im mit der Sprache wackelt halt die Frequenz, auf der gesendet wird. Das ist die sogenannte Frequenzmodulation. So ist eine der Möglichkeiten. Die andere ist die sogenannte Amplitudenmodulation. Da wackelt halt die Sendestärke mit der Sprache mit. So, also kann man sich so vorstellen, wie wenn man sich so ein Audiofile auf dem Bildschirm anguckt, dann sieht man ja auch so diese Kurve hoch und runter. Und genauso sieht dann halt auch das Signal aus. So, bei dem einen, also die Frequenzmodulation, wackelt halt die Sendefrequenz und bei Amplitudenmodulation wackelt die Signalstärke. Und das wird dann halt am Ende wieder dekodiert. Und die Geräte, die die Polizei da momentan verwendet, stammen halt so aus den frühen 80ern. die sind halt mittlerweile auf dem Status angekommen, dass sie auf dem Flohmarkt gucken gehen, ob sie noch Teile kriegen.
Nein, ehrlich?
Ja. Ist tatsächlich okay. So. Also es ist halt, weil die haben halt natürlich nur geplant, also eigentlich sollte Tetra ursprünglich zuerst 96, glaube ich, eingeführt werden.
Okay, Tetra ist jetzt das Schlagwort, das sozusagen ist der neue Digitalfunk für die Polizei.
Tetra ist der neue digitale Funk, der eigentlich alle Leute, die halt im Bereich Ordnung und Sicherheit unterwegs sind, also Behörden für Ordnung und Sicherheit, BOS, sollen damit ausgestattet werden. Ist ein ziemlich altes Verfahren, ich glaube von 96 oder so. So lange hat es halt gedauert, bis die...
ja, hey, es ist alt. Es wird Zeit, dass wir es mal bei uns einführen.
Naja, es ist halt...
gut abgehangen.
Gut abgehangen. Ja. Es ist also eine wohl abgehangene, gut erforschte Technologie.
So. Okay, ich würde jetzt gerne Folgendes machen. Wir haben jetzt quasi die Basis, also wir wissen, was Digitalfunk ist. Und wir wissen auch, dass nicht nur die Polizei, sondern auch Behörden damit arbeiten soll. Es soll noch eingeführt werden, aber vielleicht gibt es auch schon da draußen. Und die Frage wäre jetzt...
Genau. Hat einer von euch schon damit Erfahrung? Ist zufällig einer von euch bei einer Behörde für Ordnung und Sicherheit oder so, die wo halt Tetra schon verwendet wird? Oder zum Beispiel bei der BVG, da wird Tetra auch schon verwendet. Hat da einer schon von Erfahrung? Ist es toll? Rockt es? Oder was sind so die Probleme? Würde uns interessieren. Wie war die Nummer?
0331 70 97 110. Ich kann es aber auch nochmal in schöner sagen lassen.
Jetzt anrufen!
0331 70 97 110.
Und zwar dann, wenn ihr schon Erfahrung gemacht habt mit dem neuen Behördenfunk, Tetra heißt das Teil, oder wenn ihr vielleicht schon geschult worden seid, es irgendwie schon mal in den Fingern gehabt habt, dann ruft jetzt an. Während ihr euch die Finger wund wählt, werden wir hier eine kleine Musik spielen. Die Musik ist übrigens heute in Zusammenarbeit mit dem geschätzten Publikum entstanden. Zum Beispiel im IRC-Kanal, da könnt ihr hingehen, der ist zu finden unter irc.freenode.net im Channel Chaos Radio. Oder auf der Wiki-Seite chaosradio.de einfach durchklicken. Danach gibt es Nachrichten, Wetter und Verkehr und dann machen wir weiter mit dem Digitalfunk.
Computer kaputt, alles ist weg, Festplatte voll, falsche Version, Update verpasst, kein Handbuch dabei, RAM zu klein, Sanduhr, Prozessor zu langsam, Cracks runtergeladen, Virus eingefangen, Netzteil vergessen, Akku ist leer, druck mir das mal aus, Düse verstopft, Patronen ist leer, Kabel zu kurz, schick mir das mal rüber, ist nicht angekommen, falsche Version, Update nicht verfügbar, viereckige Augen, Bildschirm ist schwarz, bei Google gesucht, gar nichts gefunden, Auktion verpasst, Software gezogen, ist schon wieder alt. Vergessen, Gerät nicht gefunden, kein Steckplatz mehr, Wackelkontakt, CD nicht beschlüsselt, Fehler unbekannt, Seite lädt nicht hoch, Kreditkarte gehackt, alles weg, Plug und Play, versteh ich nicht, Drag und Drop, versteh ich auch nicht, Read Not Error, Sanduhr, kein Dongle dabei, keine Flatrate, Posteingang voll, Trojaner eingefangen, Software im Arsch, Kontakte gelöscht, PIN-Code vergessen, Überweisung nicht möglich, Mauszeiger bewegt sich nicht, Datenüberschuss, kein Wireless LAN, E-Mail nicht beantwortet, Spam beantwortet, zu wenig Megabyte, Sanduhr.
Oh.
Ich hab mein Computer. Verstehen.
Das hier sind
Anna
und
Tobi
und
Sophie.
Die drei würden gern mal zusammen tanzen gehen. Aber Anna mag
Rock.
Tobi steht total auf
Elektro.
Und Sophie liebt
Urban Beats.
Das heißt, die drei können nie zusammen Party machen.
Oh.
Außer Samstag.
Die Fritz Club Disco.
Einfach gut tanzen auf drei Floors zu
Rock Beats.
Urban Beats.
Baby, are you coming? So sexy, I want you.
Electro Beats. Kein Club bietet mehr.
Die Fritz Club Disco.
Drei Floors plus Sommergarten.
Immer samstags ab 23 Uhr im Fritz Club im Postbahnhof.
Direkt am Berliner Ostbahnhof.
Fritz.
Und das hört man.
Um kurz nach halb elf.
Fritz Info.
Nachrichten.
Mit Liane Gruß.
In Berlin geht die Diskussion über die geplanten Zugangsregeln zu Gymnasien weiter. Bildungssenator Zöllner hat das von ihm vorgeschlagene Losverfahren verteidigt. Zöllner sagte in der RBB-Abendschau, es gebe keine Alternative, jede andere Lösung sei schlechter. Der Bildungssenator will, dass Plätze fürs Gymnasium teilweise ausgelost werden, wenn es zu viele Bewerber gibt. Eltern und auch Schulleiter kritisieren die Pläne. Im Berliner Kanzleramt geht es gerade um die Zukunft von Opel. Bei dem Spitzentreffen sind Kanzlerin Merkel und die Minister der Länder mit Opel-Standorten dabei. Auf dem Tisch liegen die Konzepte von drei Interessenten. Dass es heute eine Entscheidung gibt, ist allerdings unwahrscheinlich. Das hat ein Regierungssprecher vorab gesagt. Aus China gibt es auch einen Interessenten. Allerdings kam das Angebot für heute zu spät und wird erst in den nächsten Tagen geprüft. Die Streiks in den kommunalen Kindertagesstätten gehen weiter. Nach Gesprächen mit den Arbeitgebern in Berlin erklärte die Gewerkschaft Verdi die Tarifverhandlungen für die rund 220.000 Beschäftigten für vorerst gescheitert. Der kommunale Arbeitgeberverband hatte ein Angebot zum Gesundheitsschutz vorgelegt, das sowohl Verdi als auch die GEW als nicht akzeptabel zurückwiesen. Heute beteiligten sich bundesweit rund 15.000 Beschäftigte an dem Ausstand in Kindergärten, Horten, Jugendzentrum und Zentren und Beratungsstellen. In Berlin hat es bei den Matheprüfungen für den mittleren Schulabschluss heute erneut eine Panne gegeben. Wie im letzten Jahr kursierten wieder Prüfungsaufgaben im Internet. Allerdings waren es diesmal die falschen. Ein Sprecher vom Bildungssenat sagte, jemand habe die Aufgaben vom letzten Jahr mit einem neuen Deckblatt ins Netz gestellt. Die aktuellen Aufgaben sollen aber nicht durchgesickert sein. Wegen einer solchen Panne mussten letztes Jahr 28.000 Berliner Zehntklässler die Matheprüfung wiederholen.
Sport.
In Rom kämpfen gerade Europas beste Fußballclubs im Finale der Champions League gegeneinander. Manchester United gegen FC Barcelona. Zum Ende der zweiten Halbzeit steht es 2:0 für Barcelona.
Wetter.
Mit den aktuellen Temperaturen Potsdam 12 Grad, Cottbus, Frankfurt, Neuruppin und Angermünde 13, Wittenberge 15 Grad und in Berlin auch 15 Grad. Am Abend gibt es nur noch vereinzelt Schauer, teilweise ist es ganz windig draußen. Die Temperaturen gehen weiter runter auf 11 bis 7 Grad. Morgen ist es dann ähnlich wie heute, ein bisschen Sonne, ein bisschen Wolken und auch Regen kann immer noch runterkommen bei maximal 18 Grad.
Verkehr.
A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder zwischen Ludwigsfelde Ost und Ludwigsfelde West. Da ist die rechte Spur durch einen Ziegelstein gesperrt, passt da ein bisschen auf. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Potsdam Nord und Spandau. Da ist die linke Spur gesperrt wegen einem defekten LKW. Dann die A13 Berlin Richtung Dresden. Bei Lübbenau, da liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Und die A24 Hamburg Richtung Berlin zwischen Herzsprung und Neuruppin. Da ist ein Pannfahrzeug auf der rechten Spur, die ist gesperrt. Ansonsten Reutz, gute Fahrt.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Und wenn im Radio 101,5, dann Fritz in Frankfurt-Oder. Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Mit Markus Richter, Frank Rieger, Björn Heller und Andreas Bog, der gerade nicht hier ist. Was macht denn der eigentlich gerade? Kann ja wohl nicht wahr sein. Chaos Radio, wie es leibt und lebt. Es geht heute um Digitalfunk eigentlich. Aber, wie im Chat gerade bemerkt wurde und was ja auch eigentlich vorher so vereinbart waren, wir wollten ja noch ganz kurz was sagen zu der Sache, wo beinahe 100.000 Leute...
Genau. Falls ihr es noch nicht getan habt, es gibt ja immer noch die Petition gegen die Internetzensur. Unsere heißgeliebte Familienministerin Zensursa von der Leyen möchte ja gerne eine Zensur im Internet einführen. Dagegen gibt es eine E-Petition beim Bundestag. Die URL ist irgendwo auf www.ccc.de verlinkt, relativ weit oben. Wenn ihr da noch nicht mitgezeichnet habt, dann tut es bitte. Es geht einfach darum zu verhindern, dass in Deutschland eine Internetzensur unter dem Deckmantel des Schutzes vor Kinderpornografie eingeführt wird. Und das wollen wir doch bitte vermeiden.
Und ich möchte verzeihen, dass diese wichtige politische Debatte zu schamloser Eigenwerbung genutzt wird. Wenn euch nämlich für das Thema interessiert, das ist schon dieses Jahr zweimal im Chaos Radio besprochen worden. Auf chaosradio.de und auf fritz.de gibt es die Podcasts dazu. Und sozusagen fast wochenaktuelle Updates gibt es am Samstag immer bei Trackback. Und damit kehren wir jetzt aber zurück zum Digitalfunk. Wir haben ja aufgerufen, soll mal jemand anrufen, der schon mit dem neuen Digitalfunk, was die Polizei bekommen soll, was sagen könnte. Das war noch bis jetzt keiner. Ich vermute, es liegt am Spiel, am Endspiel der Champions League. Aber auch das wird ja bald vorbei sein.
Vielleicht, ach, du meinst, gibt es eine größere Überschneidung von Zielgruppen?
Feuerwehrmänner, Polizeimänner, Fußball könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht so genau.
Ja gut, wir sind auch ehrlich gesagt noch ein klitzekleines bisschen zu früh dran dafür.
Wait, what? Wir haben noch eine halbe Stunde gerade erklärt, was Digitalfunk ist. Was fehlt denn noch?
Oh nein, Gott, was noch fehlt, ist, dass die Systeme werden halt, also da finden ja gerade erst die Schulungen da draußen statt.
Das heißt, die was?
Die Schulungen für die Feuerwehr und die Polizei.
Ah, okay.
Also in Berlin sind, glaube ich, bisher 400 oder 500 Geräte im Einsatz, auch mehr so testhalber parallel zu der zum alten analogen Funksystem. Aber vielleicht finden wir jemand, der uns ein bisschen was erzählen kann, was denn so die Probleme mit dem alten analogen Feuerwehr bzw. Polizeifunk waren. Das wäre auch tatsächlich interessant.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Das ist genau die Nummer, die ihr anruft, wenn ihr aus dem Nähkästchen plaudern wollt.
Genau. Und haben wir schon jemand?
Nö. Nee.
Niemand? Ist
irgendwie.
Wahrscheinlich sind wir zu hoch gestochen. Gut, also ich erzähle noch mal ein bisschen was zu diesem Tetra. Das ist ja durchaus interessant. Also der Grund für die Einführung des digitalen Polizeifunks ist halt zum einen, dass sie mehr Kanäle, also mehr Sprechkanäle haben wollten. Weil man kann durch diese Kompression der Sprache, wie man sie halt aus der Musik kennt, also MP3, ne? Kannst du halt die Musik komprimieren, dann nimmt es weniger Platz weg. Genau dasselbe geht bei Funk halt auch. Man kann die Sprache so komprimieren, dass man sie in weniger Bits unterbekommt. Und diese weniger Bits brauchen entsprechend auch weniger Bandbreite auf dem Funk.
Und diese Erklärung wollte Sven nicht mehr hören. Entschuldigung, der hat nämlich angerufen und kann was zu analogem BOS-Funk. Ist das das, was wir wollen?
Ja, genau.
Ah, sehr gut. Hallo, guten Abend, Sven.
Nabend.
Du bist einer von denen, der bei einer offiziellen Behörde arbeitet und mit dem alten Funk zu tun hat.
Genau.
Und der ist sozusagen, und du willst jetzt eigentlich neuen Digitalfunk?
Nicht unbedingt. Also, Digitalfunk ist ja schön und gut. Also, das Hauptproblem ist einfach der Kostenfaktor. Das ist, was ich so sehe, ja, da wird Geld rausgeschmissen. Also ist meine Meinung dazu. Klar, es gibt Vorteile und gibt auch Nachteile.
Wieso meinst du, dass da Geld rausgeschmissen wird?
Also eigentlich der Hauptgrund, warum man Digitalfunk hier einführen möchte, ist ja der Abhörsicherung. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Es gibt da viele schwarze Schafe, die den BOS-Funk so mithören und auch ein bisschen stören darüber.
Und um vor denen geschützt zu sein?
Ja, genau.
Und meinst du, das ist das tatsächlich der wesentliche Grund, also ist das, was bei euch so kommuniziert wird, dass das der Grund ist, oder werden da auch noch andere Dinge angeführt?
Also das ist der Hauptgrund, was jetzt bei uns, also wir hatten jetzt einen Schulungstag bisher, wo mal kurz so ein Gerät vorgeführt worden ist und ja, vom Weiten durften wir uns das mal angucken, aber mehr auch momentan noch nicht.
Das heißt, ihr durftet da auch noch nicht mit rumspielen, um mal zu gucken, wie sich so bedient oder so?
Nee. Durften wir leider auch noch nicht.
Okay, und bist du bei einer Polizei oder bei einer Feuerwehrbehörde?
Bei einer Feuerwehrbehörde.
Okay.
Darf ich kurz auch was fragen? Ich habe mir kurz in so einem Feuerwehrbüchlein gelesen, was das neue Digitalfunk alles kann. Und das lasse ich für mich so, das ist ja quasi fast wie ein Handy. Also du kannst irgendwie Kurznachrichten verschicken, du kannst halt quasi verschiedene Nummern anrufen. Das ist doch eigentlich ziemlich geil, oder nicht?
Ja, natürlich. Ich sage ja nicht, dass es schwachsinnig ist.
Okay.
Aber für mich ist es einfach nur Geld zum Fenster rausschmeißen.
Das heißt, du bist mit dem alten System total zufrieden?
Nein, nicht total zufrieden. Also die Zuverlässigkeit des alten Systems ist ja, lassen wir mal dahingestellt, gerade bei schlechtem Wetter oder wenn man mal irgendwo am Randgebiet ist, ist also, schon problematisch.
Da habt ihr tatsächlich auch echte Probleme, ja? Also das
ja, da haben wir Probleme.
Und dann nehmt einfach wieder das Mobiltelefon, wenn es gar nicht anders geht, oder wie?
Da gehen wir wieder über Draht, genau.
Okay, das finde ich immer so schön, das über Draht bedeutet heutzutage ja nicht ein drahtgebundenes Telefon, sondern ein Mobiltelefon.
Ja,
ein
Mobiltelefon.
Genau, ja. Okay, und also wie sieht das bei euch so aus? Der Kostenfaktor, werden dafür andere Sachen zurückgestellt? Also wenn kriegt ihr dann irgendwie keine neuen Kettensägen deswegen, weil er neue Funkgeräte kriegt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Nö, also das nicht, aber also über den Etat genaueres wissen wir halt auch nicht. Also da wird halt immer gemunkelt und gemunkelt. Das ist ja auch so eine Frage, wo nimmt man das Geld jetzt her? Mhm. Wenn man sich jetzt mal überlegt, so ein Funkgerät kostet 1000 Euro, also ein bisschen mehr als 1000 Euro.
Und die müssen halt auch irgendwo herkommen, ja?
Die müssen ja auch irgendwo herkommen.
Und wie viel mehr ist als das, wie viel mehr ist das als die alten Kosten?
Die alten, soweit ich informiert bin, kosten um die 200 bis 300.
Also je nachdem. Schon, kann man die überhaupt noch kaufen? Also ich meine, ich sehe da immer diese Dinge aus den 70ern, mit denen man im Zweifelsfall auch werfen kann, wenn man sich verteidigen muss. Aber so, also wenn ich das mit mir rumschleppen würde und in der anderen Tasche habe ich so ein modernes Mobiltelefon, würde ich mir schon so ein bisschen verschaukelt vorkommen, muss ich sagen.
Ja, also es gibt auch viele Kollegen, die schaffen sich halt bessere Funkgeräte privat an. Das ist ja auch dann immer so ein, sieht man ja auch nicht gerne.
Weil? Also
ja, weil man damit halt auch missbräuchlich arbeiten kann.
Inwiefern? So. Können Sie sagen, die Kollegen damit Unsinn anstellen oder sind die leichter auszunutzen?
Die können einmal selber damit Unsinn und man kann auch andere Kanäle, für die man gar nicht irgendwo zugelassen ist.
Ja, verstehe. Ja, die holen sich dann halt einfach Amateurfunkgeräte und benutzen die auf den vorgesehenen Kanälen.
Genau. Ah, also verstehe. Was heißt Amateur, also BOS zugelassene Funkgeräte. Ja. Aber es gibt ja so viel im Internet, kursieren da so viele Sachen rum, wie man sich Amateurfunkgeräte umbauen kann zu BOS.
Das heißt, da gibt es offensichtlich schon einen deutlichen Bedarf, ja. Okay, genau. Das war ja doch durchaus sehr interessant. Und gibt es irgendwie einen Zeitplan, den Sie euch gesagt haben, wann ihr das Zeug bekommen werdet?
Na, offiziell ist ja der 1.1.2010 vorgesehen.
Ja. Wird das was, oder?
Denke ich eher nicht.
Also sieht nicht.
Das ist meine Meinung. Nein.
Okay, verstehe. Na gut, ja, dann vielen Dank.
Ja, mich würde noch interessieren, wie Sie versucht haben, euch so die Features dieses neuen Standards da zu verkaufen. Also haben Sie euch da gezeigt, ach wie toll das ist, so mit den SMS verschicken, irgendwie Datenkanal für Datenübertragung zum Laptop etc. oder?
Wie gesagt, wir hatten erst eine Schulung, also was ist eine Schulung, da wurde uns mal kurz so ein Gerät gezeigt und halt die Vorteile des neuen Funks aufgezeigt sozusagen.
Also ich hab noch eine gute Nachricht. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese neuen Geräte funktionieren, ist relativ hoch, weil wenn meine Information stimmt, haben sie in Berlin diese Nokia-Geräte gekauft und die basieren auf den die S40-Reihe von Nokia, das sind die 6310, wer sich erinnert, das war das beste Telefon, was Nokia je gebaut hat. Also wenigstens ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es geht hinterher.
Warte mal, das Funkgerät, das neue Funkgerät digital, ist quasi ein umgebautes altes Telefon?
Ja. Na, also es beruht auf derselben Software und hat dasselbe Benutzerinterface. Also wer so ein altes Nokia in der Hand hatte, wird mit so einem Funkgerät im Wesentlichen grob umgehen können.
Ist das denn von der Bedienung her dann genauso, also genauso auch tatsächlich, dass man das wie ein Telefon hat und nicht mehr den Unterschied erkennt?
Also ich habe bisher nur Manuals im Web gesehen und die waren halt, das Ding ist halt ganz schön groß. Also du verwechselst es nicht mit deinem Telefon.
Okay.
Also die Gefahr besteht nicht, aber du kannst halt dieselben Shortcuts benutzen, zum Beispiel für.
Aber ich meine, sagen, ist es dann quasi auch tatsächlich so, dass man Nummern anrufen kann?
Naja, das ist ja, Tetra ist ja ein ziemlich komplexes System. Können wir vielleicht nochmal kurz ein bisschen was dazu sagen, wie es funktioniert. Das ist ein sogenanntes Bündelfunksystem. Das heißt, es funktioniert so ähnlich wie ein normales Mobilfunksystem. Das heißt, man hat sogenannte Zellen, da stehen halt Masten rum mit Antennen und zu denen nimmt dein Telefon Kontakt auf.
Ist das neu jetzt beim Digitalfunk? Das war bei dem alten nicht.
Genau, bei dem alten ist es so, dass es nur sogenannte Repeater gab, die halt das Signal wieder, also wieder abgestrahlt haben. Und jetzt mit diesem Bündelfunk funktioniert es halt, also Tetra ist ein Bündelfunksystem, funktioniert es halt über diese Zellen. Das heißt also, dein Ruf geht halt erstmal zu einer Zelle und von der Zelle dann zu dem Zielfunkgerät, wo du hin möchtest. Und das kann auch in einer ganz anderen Zelle sein. So, das wird also halt
wie beim normalen Handy sozusagen. sozusagen.
Genau, es wird halt vermittelt. So, der Unterschied ist halt nur, dass es halt nicht also ein Anruf ist, sondern du halt auf eine Taste drückst und dann halt der Ruf aufgebaut wird.
Wobei dann halt noch die ganzen Vorteile von herkömmlichen Funkgeräten natürlich auch implementiert sind. Also man hat dann irgendwie auch die Möglichkeit, so Direktruf zu machen von Handy oder Funkgerät, besser gesagt zu Funkgerät. Oder halt auch ein Funkgerät, wenn man jetzt irgendwie abgelegene Bergregionen hat irgendwie und da ist halt so ein Polizeiauto, das stellt sich halt auf einen hochgelegenen Berg und das spielt dann irgendwie Relais, wie konventionell auch heutzutage möglich und leitet für die anderen Funkgeräte dann die Gespräche über weitere Distanzen weiter.
Also soweit die Theorie zumindest.
So. Wir haben jetzt noch Peter in der Leitung. Der hat so ein Ding anscheinend schon mal in den Fingern gehabt. Hallo Peter, ein neues oder ein altes?
Ja, eins von diesen, wie ihr gesagt habt, die nach Nokia riechen.
Ah, okay. Erzähl mal. Da sind die Leute hier, glaube ich, ganz begierig drauf, dass du mal erzählst, was du damit erfahren hast.
Ja, also ich hatte das Gerät vor, jetzt muss ich mal lügen, 2,5, 3 Jahren in den Fingern beim passenden Funkunterlehrgang.
Dein Telefon ist ein bisschen abgehackt. Kannst du den Empfang verbessern, indem du ans Fenster gehst oder so?
Probieren.
Der klassische Digitaleffekt.
Ja.
Ja, genau.
Digitalfunkfehler am praktischen Beispiel.
Jetzt eine Nummer besser?
Ja, besser. Wir dich. Ja, sehr gut.
Nur gut. Ich hatte vor 2,5, 3 Jahren so ein Gerät mal in den Fingern. Ging auch, war ein Ausbilderlehrgang. Und da haben sie uns dann unter Androhung von irgendwas, dass ja keine Bilder von den Geräten auftauchen, so ein paar Geräte, die damals in Stuttgart in Betrieb waren, das war damals die erste Referenzplattform so für Deutschland, in die Finger gegeben zum Bespielen. Und erste Idee war natürlich auch, sieht nach Nokia aus, riecht nach Nokia. Tastensperre war natürlich irgendwie einmal Mitte, einmal links unten. Und so. Er ist auf den Dingern, nicht gerade zu Hause gefühlt, aber man kannte es halt irgendwo.
Und hast du sagen, hast du nur das tote Gerät in den Händen gehabt oder konntet ihr tatsächlich auch mit funken? Okay, Peter, es tut mir leid, das sagen zu müssen und ich hätte echt gerne deine Geschichte gehört, aber die Verbindung ist wirklich totale Grütze.
Okay, ich probiere es deine Nummer Festnetz.
Alles klar, das ist eine gute Idee. 0331 70 97 110 ist die Nummer, die Peter dazu anruft, die ihr auch anrufen könnt, wenn ihr was zum Digitalfunk fragen oder erzählen wollt.
Genau, also das, was wir gerade gehört haben, ist der sogenannte Grenzreichweiteneffekt. Das heißt also, das Signal reißt dann halt ab. Es wird dann nicht rauschiger oder schlechter, so, sondern es wird halt erstmal so blockiger. Das heißt also, es kommt nicht mehr jeder Datenblock durch und dann ist halt ganz weg.
Okay, so hört sich Digitalfunk an, wenn er nicht funktioniert. Sven, du hast alles erzählt, was du uns sagen wolltest.
Ja, genau.
Wunderbar, dann vielen Abend. Ach, vielen Abend. Schönen guten Abend
noch. Schönen Abend noch.
Tschüss.
Okay, tschüss.
So, und dann haben wir Aline, die hat eine Frage.
Klar.
Wenn nur das doofe Gerät so funktionieren würde, das ist ja, ne? Also wie
viel zu digital.
Ja, funktioniert nicht. Wo war ich stehen geblieben?
Genau, wir haben Bündelfunk. Stehen geblieben. Bündelfunk. Was da passiert ist, also das Handfunkgerät nimmt Kontakt mit einer Basisstation auf, also dieser Zelle, die nimmt den Ruf an, vermittelt den weiter zu dem Zielgerät. Und da gibt es nun allerhand Möglichkeiten, die noch dazukommen. Also man kann halt zum Beispiel auch ganz normal telefonieren. Also man kann auch dem Funkgerät, wenn es dafür freigeschaltet ist im Netz, auch eine Telefonnummer eintippen und dann damit telefonieren mit einem normalen Mobiltelefon. Man kann Kurznachrichten schicken und man kann halt allerhand andere Dinge tun, die so möglich sind in solchen digitalen Verfahren, zum Beispiel Datenübertragung. Das heißt also, man kann webklicken, dafür reicht's nicht. Das ist so eines dieser Problempunkte bei diesem Tetra-System. Ist halt nach heutigen Maßstäben ist die Bandbreite des Systems halt echt lächerlich. Also man kriegt halt maximal sowas wie 28.8 hin.
Das sind die
Modems, oder? Die wir vor 10 Jahren weggeschmissen haben.
Nein, die ganz ersten Modems. Ich hatte einen Akustikkoppler, der machte 300 Baud pro Sekunde.
Ja, okay. Also das ist aber schon 15 Jahre
her. Wir machen aber jetzt keinen Methuselein-Wettbewerb, sondern wir fragen jetzt Peter nochmal.
Jungen haben die
Herren. Ah, sehr viel besser.
Gleich viel besser? Okay.
Mhm. Genau. So, jetzt erzähl mal von deinem Erlebnis mit dem Digitalfunkgerät.
Ja, also eben wir hatten die Geräte in den Fingern und da natürlich, da wo wir waren, noch kein Tetranetz herrschte, musste man mit den Dingern, mit den Geräten im sogenannten Direktmode arbeiten. Kann man vielleicht nachher nochmal drauf eingehen, direkt gegenüber Trunked, also Netzmodus. Das heißt, die haben an und für sich funktioniert, wie man früher wie man jetzt auch noch die Analoggeräte hat, solange alle Geräte denselben Kanal sozusagen eingestellt haben oder die digitale Variante davon, können alle mithören. Das ist einfach das, was sie zumindest mal nicht vorhaben oder was es geben wird, aber es ist nur eine Möglichkeit von dem Ganzen. Und dann funktionieren Geräte einfach so, dass man einmal sozusagen diese Sprechtaste drückt, wie zum Funken. Und dann sagt einem das Gerät erstmal, jetzt ist ein Kanal frei für dich oder nicht. Du darfst oder darfst nicht. Und es ist einfach irgendwie bis zu einer Sekunde nochmal Verzögerung, bis man dann wirklich loslegen darf.
Tatsächlich eine Sekunde, ja. Also, weil eigentlich war ja der, also es gab ja eine große Diskussion darum, ob es jetzt so ein Tetra wird oder ein aufgebohrtes Mobilfunknetz für den Behördenfunk. Und eine der wesentlichen Argumente war ja, dass der Verbindungsaufbau nicht zu lange dauern sollte. Und was halt so mit so aufgebohrten Mobilfunk, also wie zum Beispiel GSMR, was die Bahn benutzt, die haben halt so ein spezielles Mobilfunknetz, was halt darauf optimiert ist, zum Beispiel besonders schnellen Verbindungsaufbau zu machen. Und die sind, glaube ich, bei 1,5 Sekunden oder sowas. Und eigentlich sollte bei Tetras doch eher bei 400 Millisekunden oder weniger sein.
Ja, also gefühlt war es mindestens eine halbe Sekunde, also ein Rund so, bis es mal piepste dann. Und dann.
Aber warte mal, wenn ich es richtig verstanden habe, Peter, war es bei dir ja auch sozusagen nur die Direktverbindung zwischen zwei Funkgeräten?
Ja, das ist zwischen mehreren. Das ist einfach Broadcast, wie man es bisher auch kennt, also einfach okay. Rausschicken. Und da wird aber das geprüft, ob dieser Kanal gerade frei ist zum Sprechen.
Und das dauert eine Weile. Im IRC-Chat, irc.freenode.net, tauchte gerade die Frage auf, wenn das Funknetze sind, die wirklich so Funkzellen haben auch, die müssen ja von irgendjemand betrieben werden. Wer macht das dann?
Das ist die Bundesanstalt für Digitalfunk.
Das ist eine. Okay, wir haben eine neue Institution dafür.
Ja klar, natürlich. Hey, wir sind in Deutschland, Mann. Da haben wir Behörden, bis der Arzt kommt.
Gibt es da ein Errichtungsgesetz zu?
Da gibt es...
Ja, Gesetz zur Errichtung des BDBOS vom 1. Juli 2005.
Natürlich gibt's.
Und Herr Schröder.
Ja, genau. Also die interessante, also was mich dabei interessieren würde, ist, die haben ja eine ziemlich komplexe Möglichkeit, so Gruppen zu definieren. Also einer der Vorteile von Tetra ist, wenn bisher zum Beispiel die Feuerwehr und die Polizei und das Technische Hilfswerk zu einem Einsatzort kommen, dann müssen die sich ja irgendwie verständigen. Und bisher war das ja mehr so mit Brüll über den Platz, soweit ich das verstanden habe. Oder man hatte möglicherweise noch die Telefonnummer von dem anderen Einsatzleiter oder so. Oder also jedenfalls, das war halt immer so ein Problem. Und einer der großen Vorteile von Tetra soll nun sein, dass man gemeinsame Gruppen bilden kann aus diesen, also auch über mehrere Behörden hinweg, die halt an einem Einsatz teilnehmen. Ist dann das User-Interface dafür so, dass man das benutzen kann? Oder ist das irgendwie alles ganz grausam?
Bevor du diese Frage beantwortest, Peter, hast du dein Radio noch an?
Nee.
Weil du hallst ganz schlimm.
Ist aus.
Sehr schön. Na gut, dann los.
Das User-Interface wird keiner von euch hier in die Finger kriegen. Das wird in den Leitstellen, wenn ich das richtig sehe, gebaut werden. Da muss man halt mit denen irgendwie reden. Ey Jungs, schmeißt mal den und den und den und den alle in eine Gruppe. Gib mal Bescheid und dann reden wir weiter.
Ach, das heißt, du siehst auf dem Funkgerät tatsächlich nur die für dich freigeschalteten Gruppen und kannst davon dann eine auswählen, oder wie?
Genau. Ich werde also, wenn ich das soweit ich das richtig sehe, werde ich nicht die Möglichkeit haben, mein Gerät mal eben in eine andere außer den mir freigegebenen Gruppen reinzuschubsen. Das wird dann von da, muss irgendwo aus dem Netz selber kommen und der nächste Ansprechpartner sind halt wie hier bisher auch die Leitstellen,
ja,
die das dann wohl auf Zuruf machen werden können, hoffentlich.
Also das entspricht in dem Fall der Theorie, weil wir hatten es noch gar nicht vom Digitalfunk abhören. Aber natürlich kann man Digitalfunk auch abhören, es sei denn, es ist verschlüsselt, können wir so mal zusammenfassen. Und bei dem Tetra für den Behördenfunk haben sie sich tatsächlich mal richtig, richtig doll Mühe gegeben. Also es ist nicht nur so, dass du nicht konfigurieren kannst, dass du in der Gruppe drin bist. Nein, es ist so, dass jede Gruppe ihren eigenen Schlüssel hat, der aus einem Schlüssel in deiner Chipkarte abgeleitet wird. Und wenn du halt nicht freigeschaltet bist, hast du den Schlüssel nicht, um das zu dekodieren.
Ja, also dieses Verschlüsselungskonzept, also die Idee dahinter ist folgende. Tetra an sich ist ja ein digitales Funksystem, was man erstmal nicht so mit einem normalen Amateurfunkempfänger abhören kann. So, also ist halt, also das war so Ziel 1. Aber dann dachten die sich, naja gut, wir stellen das für 30 Jahre hin. In der Zeit werden Leute schon auf die Idee kommen, Empfänger zu bauen, mit denen man solche digitalen Verfahren abhören kann. Eine nicht ganz unberechtigte Annahme. Also machen wir da nochmal eine runde Verschlüsselung drauf. Und jetzt ist es so, dass in jedem von diesen Tetra-Funkgeräten kommt eine Chipkarte rein. Die sieht halt genauso aus wie so eine normale SIM in so einem GSM. Wie man kennt man ja so, Prepaid-SIM ins GSM stecken. So ähnlich sehen die Dinge auch aus, die in die Tetra-Funkgeräte kommen. Und da ist dann Schlüsselmaterial drauf, mit dem sich das Gerät gegenüber dem Netz authentifizieren kann, das Netz sich gegenüber dem Gerät authentifizieren kann und auch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwischen zwei Geräten stattfinden kann. Also selbst wenn jemand versucht, das abzuhören, dann hört er da nichts. Ich habe mir da die interessante Frage gestellt, wie machen Sie es denn nun eigentlich mit der verpflichtenden Aufzeichnung also die sind ja verpflichtet, Behörden für Ordnung, mit Ordnungssicherheitsaufgaben sind verpflichtet, dass der Funkverkehr aufgezeichnet wird zu Zwecken der Beweissicherung und dergleichen Dinge mehr. Und sie haben da eine sehr einfache Lösung für gefunden, und zwar werden die Aufzeichnungsgeräte einfach automatisch mit in die Sprachgruppen reingeschaltet und haben dann so PC-basierte Systeme. Also das ist dann halt so eine PC-Einsteckkarte, die kann halt bis zu 8 Gruppen gleichzeitig aufzeichnen und hat dann die entsprechenden Authentifizierungsinformationen drauf. Und da ist dann halt also mal sozusagen ein Mithörer, wird halt immer mit in die Gruppe rein konfiguriert.
Warte mal, aber heißt das dann sozusagen, in Zukunft will ich dann nicht mehr ein einzelnes Funkgerät abhören, sondern die Aufgabe quasi zum Abhören ist dann in den Computer in der Leitstelle zu kommen und da gleich alles mitzunehmen?
Ja, also wenn man böswillig ist, dann, also interessant ist halt, dass die Interfaces für diese ganzen Leitstellensysteme sind halt alle über TCP/IP und betrieben wird das Ganze von T-Systems.
Okay, kurz zur Erklärung, falls noch jemand zuhört, der noch den Faden nicht verloren hat, obwohl er noch nicht so lange dabei ist. TCP/IP ist halt genau das, was im normalen Internet verwendet wird, was man total einfach abhören kann.
Also quasi zumindest ist ein bekannter technischer Standard.
Ja. Und T-Systems ist jetzt vermutlich zumindest mal nicht so bekannt für...
Na, T-Systems sind die Leute, die halt zum Beispiel die Software im Arbeitsamt verkackt haben und ungefähr jedes Regierungssoftwareprojekt, was in den letzten 15 Jahren fehlgeschlagen ist, ist von T-Systems gekommen.
Toll Collect.
Genau, Toll Collect war auch eins davon.
Okay, ein buntes Sammelsurium ist quasi so eine Art Bewerbungsmappe, oder?
Ich glaube nicht, also das ist halt mehr so, die machen halt die Sachen, die sonst niemand mehr machen möchte und mit entsprechenden Ergebnissen.
Okay, so kommt es also immer zustande. Peter, bist du zufrieden mit dem oder gibt es noch etwas, was du uns unbedingt sagen willst?
Ich bin gerade überlegen. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Vielleicht weiß ich noch was.
Wie ist denn so die allgemeine Erwartungshaltung bei irgendwie den Feuerwehren, was jetzt diesen Digitalfunk angeht? Also mich interessiert mir so ein bisschen so das Fahrgefühl. Also freuen sich da jetzt alle drauf oder ist das eher so ein bisschen so, na lass mal gucken oder wo bleibt denn unser gutes Analog? Oder gibt es da vielleicht auch so Leute, die halt die sagen, naja, so ich vermisse denn das Kratzen des Vinyls?
Lass mal gucken trifft schon eher. Also eigentlich sagt man, gut, es hat natürlich die Fehler wie nicht abhören und so. Oder im Moment kann man es halt abhören, was aber der Grund eher jetzt mal oder der Zwang, was dagegen zu tun, ja eher aus der Polizeiecke kommt. Mhm. Die haben da die etwas höheren Anforderungen. Wenn man so guckt, sagen eigentlich alle, lasst mal schauen, wie es wird. Man weiß im Moment, was haben wir jetzt, wie funktioniert es. Es funktioniert an und für sich ganz gut. Außer dass halt, wenn halt eine Frequenz mal voll ist, wenn halt einer spricht, gleich mal voll ist, was halt ein bisschen besser werden wird. Allerdings überlegt man sich halt auch, wie das jetzt wird, wie zum Beispiel jetzt ein Einsatzleiter sonst irgendwas künftig mithören kann, was in seinem Einsatz passiert. Jetzt nimmt das Gerät, stellt es auf dieselbe Frequenz, also auf den Kanal und hört einfach zu.
Und demnächst muss er dann in die Gruppe rein?
Unklar.
Also er muss dann halt mit in die Gruppe rein konfiguriert werden? Sonst.
Genau, der muss dann immer mit in die Gruppe rein, aber was macht er, wenn es dann auf zweien und so weiter, also
okay,
wie man letztendlich mit umgeht, wird natürlich auch noch schwierig werden.
Und bei der Einführung werden da die alten Analoggeräte erstmal noch eine Weile weiter parallel benutzt oder wie wird das funktionieren?
Also das ist noch unklar. Wir sind hier in Baden-Württemberg erst frühestens 2011 dran.
Ah, okay.
Wie es dann letztendlich laufen wird, ich denke mal auch parallel. Also man wird schon mal ein paar Geräte kriegen, hier bespielt die schon mal.
Und dann werden die vorne aufs Armaturenbrett gegaffert oder wie?
Ja, dann wird man gucken, ob man die alten jetzt gleich rauswirft, ob man die gleich irgendwie draufklebt. Noch zu der anderen Sache vorhin von Sven, die Preise sollen für Baden-Württemberg definitiv niedriger liegen. Man rechnet so mit 400 Euro
pro Gerät,
was dann auch schon wieder vergleichbar wird mit aktuellen.
Okay, das heißt also Baden-Württemberg kauft dann wahrscheinlich nicht das ERDS, sondern die billigeren britischen oder so Geräte.
Diese Pura-Dinger da oder so, wer weiß.
Ja. Okay, verstehe. Ja, also das muss man vielleicht noch erwähnen, so eines der Dinge, die also Bedingungen für diese Tetra-Ausschreibung waren, war, dass es mehrere Anbieter von Funkgeräten geben soll, damit die Behörden nicht nur einen Systemanbieter zur Auswahl haben, sodass sie sich das aussuchen können, sagen können, wir kaufen lieber das etwas preiswertere mit weniger Features oder die halt nicht so kratzbeiß und lutschfest sind wie die anderen und kann damit halt dann irgendwie nochmal Geld sparen oder so. Das Netz wird ja an sich von dieser Bundesanstalt für Digitalfunk betrieben, aber die Funkgeräte müssen die Länder halt selber kaufen. Das ist halt so der...
Also wenn ich das richtig höre, haben wir bis jetzt erfahren, wie Digitalfunk funktioniert und dass eigentlich sozusagen, also ihr im Sinne von der Chaos Computer Club euch schon irgendwie drauf freut, weil neue Technik scheint mir so, aber die Leute, die damit arbeiten müssen, bis jetzt eher so semi-begeistert sind.
Naja, es ist halt, man muss es halt auch so sehen, so Leute, die dann abhängig von so Werkzeugen sind, wie zum Beispiel Feuerwehren, wir schneiden sie dann mal raus, die haben halt gerne Werkzeuge, von denen sie wissen, dass es funktioniert. So, ne? Und das heißt also, dass der erstmal natürlich die Skepsis, bis so ein neues Werkzeug sich bewiesen hat, groß. Also okay, so ist doch Peter, oder?
Ich kann das nicht verstehen.
Wird so werden, weil die eingehen natürlich mit dem entsprechenden Elan dran. Juhu, Spielzeug, lass mal gucken, wie es wird. Mhm. Stehen dem auch schon ein bisschen vielleicht offener gegenüber, aber irgendjemand anderes, älteres, sieht dann ein Gerät, was auf einmal statt 5 irgendwie vorne noch 5 Knöpfen vorne auf einmal noch so eine 10er-Tastatur drauf hat. Das wird schon anders werden.
Irgendwas ist ja immer. Wenn ihr euch gerade fragt, worum geht's denn hier? Es geht hier um Digitalfunk und das hat einen ganz einfachen Grund, warum es heute um so ein Thema geht, denn ihr seid hier.
Fritz. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Dieser Sound bedeutet, ihr seid im Chaosradio angekommen. Da geht es heute um Digitalfunk. Wir wollen nämlich heute mal wissen, was mit den neuen Funkgeräten ist, die Berliner Polizei so kriegen soll. Und da haben wir jetzt Detlef am Telefon, der ist nämlich Polizeibeamter in Berlin und kann ein Wörtchen mitreden. Hallo und guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Du hast so ein digitales Funkgerät schon mal in der Hand gehabt.
Na, ich weiß nicht, ob ich das in der Hand hatte, worüber ihr redet, aber ich habe das, was in Berlin, im Westteil Charlottenburg-Spandau, über Jahre schon im Testbetrieb war.
Ah, erzähl mal.
Und zwar ist das ein T3-Gerät von Motorola, eine Nummer größer als ein normales Mobilfunkgerät und auch nicht mit dieser Nokia-Systematik aufgebaut, ein bisschen anders. Und jetzt ist der Testbetrieb einmal abgeschaltet worden, jetzt wird das Betrieb insgesamt in den Dienstbetrieb überführt und jetzt laufen analog und digital, sag ich mal, parallel.
Das heißt, ihr habt in den Fahrzeugen beide Geräte oder wie?
Genau. Nicht nur zwei Geräte, eigentlich drei Geräte, weil ja in den Fahrzeugen selbst ein eingebautes 4-Meter-Gerät ist. Wer das weiß oder wer damit umgehen kann, weiß, dass das anders arbeitet als das Handgerät.
Mhm.
Und obendrein dazu jetzt das T3-Gerät. Also zwei Mann, drei Funkgeräte.
Okay.
Und selbst mitunter solche Blüten, dass da 4, 5, 6 Kollegen an einem Einsatzort kommen, aber nicht miteinander funken können, weil unterschiedliche Standards verteilt sind.
Das heißt, die einen haben noch die Analogtechnik, die anderen nur digital?
Analog haben eigentlich alle,
yeah.
Aber gelegentlich hat eben einer dann sein Analoges nicht mit, sondern ein Tetra. Und der kann mit keinem Fahrzeug und mit keinem anderen Fußgänger kommunizieren. nur mit der Tetra-Zentrale.
Verstehe. Und die kann dann maximal noch auf analog rüber vermitteln oder wie?
Könnte dann bestenfalls zwei Hörer gleichzeitig in der Hand halten, genau. Denn die kann auch nicht von analog auf digital schalten. Das geht auch nicht.
Gibt da kein Geld wieder dazwischen? Wer hat sich das denn ausgedacht?
Nicht, dass ich wüsste, dass es zwischen diesem analogen und diesem digitalen irgendwas noch gibt.
Und wie sind denn so die Erfahrungen? Man hört ja immer wieder, dass es so ein bisschen kritisch ist mit der Reichweite in Gebäuden und so. Habt ihr da schon Erfahrung?
Ja, aber im Gegensatz, also die mit der Reichweite in Gebäuden hat ja jedes Funkgerät seine Schwierigkeiten.
Mhm.
Und wenn Otto Normalverbraucher, der Bürger, wüsste, wie grottenhaft schlecht die Reichweite der analogen Geräte ist, dann würde jeder Bürger einen Zehner extra geben, damit ich endlich ein vernünftiges kriege. Also der Spruch, bitte wechseln Sie Ihren Standort, ich kann Sie nicht aufnehmen, den hört man auch heute noch fast täglich, weil das analoge Netz eben nicht flächendeckend zwischen den Häuserzeilen ist, sondern manchmal gehe ich 1-2 Meter nach links und nach rechts und dann habe ich wieder eine Verbindung.
Ja, verstehe, die Wellentäler. Und mit den Digitalen ist es da ähnlich oder fühlt sich das anders an? Mit den Digitalen
war das ähnlich,
ja.
Aber da ist ein immenser Aufwand betrieben worden, wann immer wir sind aufgefordert worden, möglichst viel damit zu funken. Macht man natürlich nur dann, wenn man es sich leisten kann, wenn man nicht darauf angewiesen ist, dass es immer funktioniert.
Aha.
Aber sobald wir eine Fehlfunktion bemerkt haben, Standort, ich sage mal, Tauentin, Breitscheidplatz, Bums, vor dem Wasserklopf, Verbindung hinter dem Wasserklopf kleine, dann gab es dafür bei uns eine Dienststelle, die da händeringend darauf gewartet hat, dass solche Meldungen gekommen sind. Und die sind dann ganz gezielt, diese Funklöcher, ausgemerzt worden.
Okay, das, also das ist halt schon systematisch im Testbetrieb versucht worden.
Genau. Das ist auf den Westteil beschränkt gewesen, weil man versucht hat, mit welchem Aufwand das da realisierbar ist und ob das dann letzten Endes auch geht. Und die sind dann massenhaft dann auch tatsächlich mit diesen Informationen überschwemmt worden. Später dann war die nächste Stufe dann mit die Verbindungsqualität in Gebäuden. Und wenn man in so einem 100 Jahre alten, ich vergleiche das sag mal mit dem Amtsgericht oder mit dem Kriminalgericht, so in so einem Gebäude wieder Winkel findet und sagt, hier habe ich keinen Kontakt, dann können die irgendwo gegensteuern und dann kriegt man eben doch dort die digitale Verbindung.
Also du bist sozusagen optimistisch, dass es mit dem Digitalfunk am Ende besser wird?
Es wird wesentlich besser. Für mich, ich weiß nicht, die Feuerwehr hat nicht das Problem. Vorhin hat ein Kollege von der Feuerwehr gesprochen. Der sagt, er weiß nicht, warum die das kriegen. Ich habe so oft in meinem täglichen Dienst damit zu tun oder beschäftige andere Leute damit zu tun, für mich irgendwo anzurufen. Ich sage eine Telefonnummer durch und sage, bitte rufen Sie dort an und fragen Sie, ob.
Aha.
Zum Beispiel. Und das kann ich mit dem Teil selber, selbst eine Funkbeziehung, also ins Mobilfunk kann ich damit einwählen. Wer und wo da irgendwas mitschreibt und mitliest, ist mir in dem Sinne eigentlich auch völlig schnuppe, weil er immer einen dienstlichen Bezug hat, was ich damit telefoniere.
Klar.
Kann ich also rechtfertigen. Wenn ich mich mal rechtfertigen müsste, ist man nicht vorgekommen. Aber das vereinfacht viele Sachen, wenn ich direkt mit den Leuten sprechen kann, von denen ich was will.
Das heißt also, du erwartest schon, dass es so im normalen Dienstalltag einfach einfacher wird?
Hat schon. Ist ja schon. Wir haben ja über Jahre diesen Testbetrieb und wir haben auch noch diese alten Tetra-Teile, die irgendwann wieder abgeschaltet werden, wenn es dann diesen Satz Geräte gibt, die da jetzt in Mitte eingeführt worden
sind. Wie ist denn da jetzt so der Einführungszeitplan? Also wie schnell wird es gehen in Berlin?
Das weiß ich nicht.
Also wird jetzt erstmal sukzessive in Mitte eingeführt und dann...
Das ist die offizielle Pressemeldung, dass die ersten 1000 Geräte jetzt ausgeliefert werden sollen.
Aha.
Und irgendeiner hat doch feierlich das erste Gerät überreicht.
Klar, das lassen sich immer nicht entgehen. Gab
ja
da diese...
Ja, genau. Aber das ist ja beim Wachtmeister nicht angekommen. Machen wir uns nicht vor.
Verstehe.
Der Wachtmeister hat die 2-Meter-Technik und die 2-Meter-Technik, das Handfunkgerät ist 30 Jahre alt. So alt sind fast alle, oder 35 jetzt inzwischen, so alt sind fast alle Geräte und halb so alt sind alle Akkus. Also nur nach dem Motto, warum brauchen wir was Neues, wenn ich den Leuten sage, ich habe immer einen Reserveakku mit, weil ich nie weiß, wie lange hält mein Akku.
Das heißt, der hält nicht einen Tag durch, oder wie?
Um Gottes Willen. Ne? Mal habe ich einen, der hält einen Tag, aber ich habe auch mal einen, der hält eine Stunde.
Ach, super.
Oder okay. Der kommt vollgeladen aus dem Ladegerät, die werden automatisch geh- und entladen. Da sind immer riesen Batterien. Man muss sich vorstellen, eine Wache vielleicht mit, sagen wir mal, mit einer Nachtschicht von 30 Mann, der hat ständig 50 Akkus zum Laden und Entladen. Und jeder, der reinkommt und genau weiß, ich habe schon ein paar Mal gefunkt, der schmeißt seinen halbvollen oder ich weiß nicht, wie viel noch drin vollen Akku rein in den Ladeschacht und nimmt sich den vollen wieder raus. Wie lange der hält, weiß er aber nicht.
Großartig. Ja?
Also es ist schon diverse Male. Man kann dann zwar noch empfangen, wenn der Akku fast leer ist, aber man kann nicht mehr senden.
Und wie ist es?
Jeder, der das nicht kennt, wird dann wissen, wie oft, ich konnte sie nicht aufnehmen, bitte kommen Sie über Draht.
Schon klar, ja.
Und dann hole ich mein Privathandy raus und sage, ja, genau. Nur manchmal ist es ja auch wichtig, dass man eine Meldung los wird, dass irgendwas nicht so schlimm ist, wie gedacht.
Naja.
Dass sich irgendwas nicht bestätigt hat. Naja, dafür nehme ich dann mein Privattelefon.
Und wie ist es? Habt ihr da in dem Feldversuch jetzt auch schon die Datendienste ausprobiert, so für Halteabfragen und ähnliche Dinge?
Das funktioniert ja sowieso über Draht bei uns. Also die mache ich ja nicht selber. Ich rufe irgendwo an, wo ich die Auskünfte kriege.
Ah, verstehe. Das heißt, das macht ihr noch nicht über das Tetra-System dann?
Das würde ich auch nicht machen wollen. Ja. Dafür ist die Tastatur viel zu unpraktisch. Also machen wir uns nichts vor. Wir sind ja, wenn ich da bin, ich bin ja kein SMS-Künstler. Mein Telefon habe ich in der Hand und meine Umgebung muss ich wahrnehmen. Wenn ich dann anfangen soll auf dieser Tastatur, die doppelt, ich sag mal, bei dem Motorola ist sie doppelt so groß wie eine Telefontastatur.
Also das heißt, du würdest aber die neuen Funkgeräte sagen, das nur deswegen gut finden, weil sie halt zuverlässiger funken, diese Datendienste wären dir eigentlich egal, weil das halt sozusagen zu viel wäre.
Noch sind sie mir egal. Wenn ich denn in meinem übernächsten Funkwagen in dem Auslieferungszustand 2020 tatsächlich auch eine mobile Schreibmaschine habe, dann brauche ich natürlich eine zuverlässige Datenverbindung in meine Abfragesysteme.
Das heißt, du würdest das schon gut finden, wenn sie irgendwie über das Tetra dann die Fahndungsbilder dann auf dem Laptop in einen Streifenwagen irgendwie senden.
Das wird mit Sicherheit nicht gehen. Also ich sag mal, natürlich gibt es von vielen Personen, die mal erkennungsdienstlich behandelt wurden, zum Beispiel Bilder, die ich abfragen kann, wenn ich an meinem Dienst-PC sitze.
Aber kannst du halt nicht unterwegs.
So was kann ich alles nicht vor Ort machen. Das ist also viel zu aufwendig. Das ist kein rollendes Büro. Ich brauche eine mobile Schreibmaschine, wo ich Sachverhalte, die ich wahrnehme, schnell zu Papier bringen kann oder eben überhaupt nur Notizen zu machen. Aber die richtige Vorgangsfertigung, wo was Hand und Fuß haben muss, was zum Schluss beim Richter liegt, das kann ich nicht auf der Straße machen und dann auch nebenbei gucken, ob mir jemand über die Schulter schaut. Machen wir uns nicht vor, das sind ja dann alles hochsensible Daten. Ich müsste in einem halb abgedunkelten Fahrzeug sitzen und die Zugriff von fremden Leuten müsste ich wieder ausschließen können. Guckt einer rein und sagt, was macht der denn? Das geht alles nicht.
Ich fürchte, also, die Leute, die geplant haben, machen sich solche Gedanken nicht, ne?
Doch, das machen die. Zumindest also was bei uns die Datensicherheit angeht.
Zumindest irgendwie sowas wie Halteabfrage über Funk, das hat man ständig gelesen überall als das neue Feature. Ja, jetzt gibt es auch Datendienste und so.
Natürlich kann ich die Halteabfrage über Funk machen, so. Theoretisch. Aber praktisch, wozu? Wenn ich heute eine Halteabfrage mache, rufe ich an bei der Fahndungsstelle und sage, ich brauche zu dem und dem Fahrzeug folgende Auskünfte. Und der sieht an meiner Nummer, dass es ein Tetra ist. Und kann mir die Auskünfte geben. Könnte ja jeder Vollidiot da anrufen und den Nachbarn abfragen oder was. Ja? So, wenn die Nummer erstmal bekannt ist. Ist ja eine Nummer, die man vom öffentlichen Apparat auch anwählen könnte, wenn man sie denn wüsste.
So. Ganz klar. Okay, sagen Sie jetzt nicht.
Da sitzt ja jemand am Telefon an seinem Rechner. Und der macht nichts anderes als den ganzen Tag Fahndungsabfragen. Weil den ganzen Tag bei ihm Kollegen anrufen, sagen, ich brauche zu dem Fahrzeug diese Nummer.
Wie ist das
geht bei dem, wo am schnellsten. Der antwortet mir nicht und sagt mir, was ich hören will.
Okay, also Digitalfunk quasi nur zum Funken, der Rest wird nach wie vor Menschen gemacht. Noch eine Frage an Detlef?
Ich interessiere mich bloß dafür, wie oft es passiert, dass man zu irgendeinem, keine Ahnung, was passiert, irgendeinem Tatort kommt und da steht schon die Presse.
Oh, das ist mir schon mehrfach passiert. Ja. Mehrfach. Also richtig übel. Wo ich sage, mein lieber Herr Gesangsverein, es wird höchste Zeit, dass man da was vorschiebt. Kann ich eine Geschichte aus dem wahren Leben erzählen? Wohnungsbrand mit mehreren Toten. Bin der erste Funkwagen am Ort gewesen und hab dann meine Telefonnummer durchgegeben und gesagt, ab jetzt nur noch über diese Nummer, weil ich wusste, draußen die Presse, Feuerwehr, Riesenaufgebot. Und noch bevor mich mein Vorgesetzter anrufen konnte, klingelt mein Telefon, stellt sich jemand vor, guten Tag, ich bin der und der und wie sieht's denn aus da oben? Dann habe ich gefragt, und der hat sich denn mit dem Namen des Abschnittsleiters vorgestellt, mit dem Nachnamen. Und dann habe ich gesagt, wie heißen Sie denn mit Vornamen? Dann hat er einen Vornamen genannt und dann habe ich gesagt, tut mir leid für Sie, mein Abschnittsleiter heißt anders. Die haben also sowieso alles mitgehört. Und waren schneller als die Dienststelle, mich anzurufen.
Dreist,
ja. Ja, und das war die eine Sache, die war ja nicht zu übersehen. Ein brennendes Hochhaus, sag ich mal, das sieht man ja. Mit Auswirkungen auf den Straßenverkehr am hellerlichten Tage, das kann man ja noch verstehen. Aber ich habe auch schon einen Suizid gehabt, nachts um drei, wo an allen Türen Kollegen stand, im Innenhof, ohne jede Außenwirkung. Und plötzlich, bevor die Kriminalpolizei da war, von Balkons mit Blitzlicht geschossen wurde.
Das heißt, du erwartest dir von dem digitalen Funk und der Verschlüsselung dann auch so ein bisschen Diskretion in der Richtung?
Naja, Diskretion, ich sag mal, die Presse, die sich in Hubschrauber reinsetzt, um einen Verkehrsunfall zu fotografieren, der von Leuten, die eigentlich zum Retten und Bergen und zum Helfen da sind, die damit beschäftigt sind, irgendwelche Planen hochzuhalten. Das ist schon makaber genug. Die werden also immer Wege finden. Hm. Ja, aber es macht natürlich viele Sachen sicher. Viele Sachen. Hm. Und obendrein kann mir auch nicht jemand dazwischen sprechen. Was ich zum Beispiel mit dem Tetra noch nie beobachtet habe, aber beim Analog-Funk gang und gäbe ist, dass funkferngesteuerte Ampeln den Verkehr stören.
Ach so, ja, okay.
Die Protokollstrecken von Tegel ins Regierungsviertel durch die halbe Stadt, die können ja zentral geschaltet werden.
Ja.
Also, Ampelausfall ist gar nicht. Sie schalten 2 Minuten, bevor die Kolonne kommt, alle Ampeln aus, so wie sie sie brauchen, und 2 Minuten später wieder ein. Und wenn ich das auf einer Hauptverkehrsstraße mache, staut sich natürlich in 5 Minuten was.
Und sagen, wenn das passiert, dann stört das den Analogfunk?
Nein, grundsätzlich. Die Ampel kommuniziert ständig mit der Verkehrsleitzentrale. Die wissen also immer den Ampelzustand, wie er gerade schaltet. Und können da eingreifen. Also ein hochmodernes System.
Also per Funk, oder?
Wo, auf welcher Basis die das schalten, weiß ich nicht, aber es ist alles funkgesteuert.
Und dann die Signale von den Ampeln stören das analoge Funkgerät, aber das Tetra nicht.
Genau. Wenn ich mit meinem Funkwagen daneben stehe, habe ich keinen Empfang.
Aber nur mit den analogen, also mit den digitalen Geräten funktioniert das dann?
Mit dem digitalen funktioniert das, genau.
Ne, die haben auch eine andere Frequenz.
Muss ich also gelegentlich, wenn ich tatsächlich so einen ungünstigen Standort habe, muss ich mein großes Funkgerät ausmachen, weil es nur am Knarren ist.
Einblicke ins Berliner Polizeileben von Detlef, vielen Dank dafür. Ihr seid hier nämlich im Chaosradio auf Fritz, wo es um Digitalfunk heute geht. Und wir haben jetzt schon gelernt, wie Digitalfunk funktioniert, dass die Behörden ihn bekommen sollen. Und dass es manche Leute gibt, die sagen, ja, das ist ganz cool. Und manche, die sagen, naja, eigentlich brauchen wir es nicht so richtig. Ich wäre jetzt für eine Runde Musik. Was sagt ihr?
Ja.
Ja. Vielen Dank, Detlef. Ich habe ja in der Vorbereitung dieser Sendung natürlich gedacht, ja, Chaos Radio, Chaos Computer Club, da muss ja Musik aus dem Netz machen, habe auch ein bisschen rumgefragt im Chat, war da irgendwie kaum am Start. Also anscheinend ist Netzmusik noch gar nicht so verbreitet in den Kreisen, wie ich das dachte. Deswegen möchte ich euch das präsentieren und mitbringen. Jetzt gibt's Professor Klick, total großartig, Plastic and Flashing Lights. der außergewöhnliche und super geniale Professor Klick mit Plastic and Flashing Lights, der auch im Chat auf große Zustimmung gestoßen ist. Im Chat ist auch noch die Frage aufgetaucht, hey, wenn sich GSM und Tetrafunk so ähneln, warum nimmt man dann nicht einfach die GSM-Zellen zum Tetrafunken?
Der wesentliche Grund ist die Rufaufbauzeit. Also es gab ja den Vorschlag, als es um diesen digitalen Behördenfunk ging, einfach zu sagen, okay, wir bohren einfach die GSM-Netze ein bisschen auf, also die normalen Mobilfunknetze bohren die ein bisschen auf, sodass man darüber halbwegs gesichert Behördenkommunikation abwickeln kann. Und das Problem war, dass die Rufaufbauzeiten, also die Zeit, wo, wenn du auf die Taste drückst, bis du auf der anderen Seite Bleep macht, dass sie die nicht irgendwie unter 4 Sekunden bekommen haben. So, und die Anforderung in der Ausschreibung war halt irgendwie zu sagen, eine halbe Sekunde oder weniger. So sollte halt das sein, weil wenn da so ein Feuerwehrmann im brennenden Haus steht oder so ein Polizist irgendwie...
Die Verbindung wird gehalten.
Genau. So, das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass man dann natürlich Kapazitäten im GSM-Netz garantieren müsste, die auch unter extremen Bedingungen immer zur Verfügung stehen. Und dafür ist das GSM-Netz schlicht nicht gebaut. Das heißt also, die Mobilfunknetze sind halt, wenn der Strom ausfällt, dann laufen die vielleicht maximal noch 6 Stunden weiter. Und so die Tetranetze, das Tetranetz wird halt dafür aufgebaut, sehr viel länger auch noch zu funktionieren. Selbst wenn der Strom weg ist, sind halt Akkus drin und Generatoren entdeckt.
Okay, also im Prinzip ist es eine ähnliche Technologie, aber es macht also sagen technisch nicht so gleich, dass man es einfach zusammenwerfen könnte.
Genau.
Bevor wir jetzt tatsächlich dann aber zum GSM-Netz kommen, wollte ich noch kurz Matthias dran nehmen.
Hallo.
Matthias hat nämlich den Morsecode vielleicht gelöst, der am Anfang der Sendung gespielt wurde. Habt ihr den nochmal kurz da? Ach nein, wo ist er?
So spontan. Piep, 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 piep.
Oh, er kann ihn sehen. Extra Punkte. Gibt auch noch Eis zur Mate.
Großartig. Matthias, was war das für ein Morsecode?
Also ich meine, dass das SOS war.
Falsch.
Nein.
Du hast verloren.
Oh, wirklich?
Ja, also du kriegst Bonus- und Kürpunkte für Morsecode vorsingen und überhaupt anrufen, weil du bist der Erste, der es versucht hat.
Okay. Genau, aber es war leider nicht so trivial.
Können wir nochmal hören?
Wir spielen ihn nochmal ab.
Okay.
Okay. Ihr habt noch eine halbe Stunde Zeit, um das zu versuchen zu lösen.
Amateurfunker sind irgendwie am Aussterben, oder? Besonders solche, die mausen können.
Oder die gucken noch Fußball oder ist Fußball fertig?
Also wenn ich so sehe, was da...
Oh Gott, sag mal, habt ihr eigentlich
ein Fernsehprogramm hier? Das ist das Fernsehprogramm, wo vorhin noch Fußball war. Man muss ja immer informiert bleiben. Okay, Matthias, das war es leider nicht. Okay. Trotzdem danke für den Anruf.
Ciao.
Tschüss.
Also das Fernsehprogramm, hier läuft, erinnert mich so ein bisschen an meinen Spam-Folder.
Ja, das dient natürlich alles den Recherchezwecken. Gut, kommen wir doch nun zu etwas völlig anderem. GSM.
Genau.
Weil also Digitalfunk, um das es hier heute geht, ist zum einen dieser Behördenfunk, über den wir jetzt schon die ganze Zeit geredet haben, zum anderen aber auch das stinknormale Handynetz, was ja wirklich alle kennen, die vor den Radiogeräten sitzen. Das funktioniert auch so. Kann man damit auch Spaß haben?
Klar. Also so ein GSM-Netz gibt es ja schon seit 1996, glaube ich. Korrigiert mich. Ungefähr so 96 wurden die ersten D-Netze tatsächlich installiert. Und der Vorteil von, wie gesagt, Digitalfunk wurde da auch relativ schnell deutlich. Man konnte Geräte kleiner und billiger bauen. Man konnte sehr viel mehr Benutzer auf der gleichen Menge Frequenzen unterbringen. Das war ja auch so ein wesentlicher Punkt, dass man halt, also vorher gab es halt dieses C-Netz, also diese analogen Mobilfunksysteme. Und da konnte man halt auch nicht so richtig doll viele Benutzer mit gleichzeitig bedienen, weil die doch immer einen Funkkanal brauchten pro Gespräch. So, und diese Funkkanäle gab es halt nicht so besonders viele, deswegen war da halt irgendwann Schluss, gab auch kein SMS und irgendwie die Benachrichtigung, dass jetzt was auf dem Anruf beantwortet sind, diese ganzen Dinge, die gab es halt alle nicht so richtig, das war halt alles sehr analog und klang halt auch so ein bisschen wie Funk, also muss man sagen, so die Gesprächsqualität war etwas räudig. Die Geräte waren so groß ungefähr wie Briketts und hatten auch ungefähr dasselbe Gewicht und das hat sich dann halt alles geändert mit dem Aufkommen vom D-Netz. So, und also im Wesentlichen ist das GSM-Protokoll, so Ende der 80er, Anfang der 90er spezifiziert worden. Also es ist halt schon doch ziemlich alt und gut abgehangen. Und wie immer bei solchen Technologien ist es so, dass es eine Weile dauert, bis die so in das Feld kommen, wo man als Hobbyist damit auch was anfangen kann, also damit halt selber rumspielen kann. Und bei GSM ist es jetzt mittlerweile so weit, dass wir so in diesen Bereich kommen. Das heißt, also, es gibt jetzt eine ganze Menge interessante Projekte, zum Beispiel sich eigene GSM-Basisstationen zu bauen.
Wait, what?
Also wir machen unser eigenes GSM-Netz.
Genau. Also sprich, es gibt dann in Zukunft Telekom, Vodafone, O2 und E-Plus und das C-Netz für das CCC-Netz quasi.
Genau, wir könnten mal wieder ein C-Netz machen. Ja, das wäre doch tatsächlich mal irgendwie eine Option.
Retro ist in.
Genau. Also die Idee dabei ist halt folgende, die Technologie ist mittlerweile so gut verstanden und nach heutigen Maßstäben einfach, dass man in der Lage ist, sie selber zu bauen. So, da kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen.
Ja, vor allem offen standardisiert, was natürlich ein großer Vorteil ist bei der Entwicklung von Software in der Richtung. Da hat in dem Bereich Harald Welte aus unserem Club bei eBay eine BTS erstanden, so eine BSL ABIS von
Siemens. Okay, halt.
Ja.
Ein was?
Also er hat eine BTS, eine Base Transceiver Station. Das sind die Dinger, die überall auf den Dächern rumstehen mit den lustigen Antennen. Die sozusagen,
denkt an ein Modem.
Genau, denkt an ein Modem, die uns im Prinzip das Netz machen, also sprich die Sender und Empfänger.
Das sind diese großen Masten auf den Häusern, wo diese genau. Vielen Boxen, das ist eine von diesen Boxen oder was?
Genau, also so ein Ding, wie sie da auf den Dächern sind. Das ist halt eine große graue Kiste, wiegt ungefähr 30 Kilo, also ist ein bisschen zu schwer. Die Geräte sind halt ein bisschen älter. Also die sind halt nicht umsonst jetzt auf eBay gewesen, weil sie halt überall abgeschraubt wurden, wo sie halt durch neue ersetzt wurden. Das ist halt so eines dieser Projekte, denn so ein Ding einfach mal zu nehmen und zu gucken, wie bekommt man die dazu, dass man sein Telefon darauf einbuchen kann. So,
also okay, das wäre dann quasi eine Funkzelle.
Genau, das ist dann eine Funkzelle. So,
ja, und ein bisschen mehr als nur eine davon gefunden.
Genau, also es gibt halt ein paar mehr davon. Also es ist halt nicht so, dass es nur eine gibt.
Okay, das hört sich total spannend an und ich würde deswegen sagen, wir hören jetzt auf, drüber zu reden.
Und machen Nachrichten.
Cliffhanger und so. Und genau, und machen Nachrichten, Wetter und Verkehr. Und danach werden wir darüber reden, wie wir unser ganz eigenes GMM-Netz aufbauen. Ich bin schon sehr gespannt.
Fritz und Festivals.
Tja, und das haben sie jetzt davon.
Fritz präsentiert
das Berlin-Festival.
Open Airport.
Laute neue, aber vor allem lauter neue Musik. Live auf dem Flughafen Tempelhof. Mit Bonaparte. José González, Dendemann und The Rifles. Mit den Junior Boys, Who Made Who, The Killians und Deichkind. Und das sind längst noch nicht alle. Das Berlin-Festival.
Open Airport.
Am 7. und 8. August auf dem Flughafen Tempelhof mitten in Berlin. Karten gibt's überall, wo es Karten gibt. Und
mehr Infos fritz.de.
Das Berlin-Festival. Neue Musik live und Open Airport.
Fritz und Festivals.
Und das hört man.
Um 11:30.
Fritz Info.
Nachrichten.
Mit Liane Gruß.
Im Berliner Kanzleramt wird immer noch über die Zukunft des Opel-Konzerns beraten. Die Bundesregierung will bei den Verhandlungen eine Überbrückungsfinanzierung für den Autobauer beschließen. Außerdem soll geklärt werden, wie Opel aus der drohenden Insolvenz von General Motors herausgehalten werden kann. Die drei Investoren Fiat, Magna und Ripplewood stellen noch einmal ihre Konzepte für eine Übernahme des Konzerns vor. Mit einer Festlegung auf einen der Interessenten ist nach Einschätzung von Regierungssprecher Wilhelm aber nicht zu rechnen. Die Streiks in den kommunalen Kindertagesstätten gehen weiter. Nach Gesprächen mit den Arbeitgebern in Berlin erklärte die Gewerkschaft Verdi die Tarifverhandlungen für die rund 220.000 Beschäftigten für vorerst gescheitert. Der kommunale Arbeitgeberverband hatte ein Angebot zum Gesundheitsschutz vorgelegt, das sowohl Verdi als auch die GEW als nicht akzeptabel zurückwiesen. Heute beteiligten sich bundesweit rund 15.000 Beschäftigte an dem Ausstand in Kindergärten, Horten, Jugendzentren und Beratungsstellen. In Berlin hat es bei den Matheprüfungen für den mittleren Schulabschluss heute erneut eine Panne gegeben. Wie im letzten Jahr kursierten wieder Prüfungsaufgaben im Internet. Allerdings waren es diesmal die falschen. Ein Sprecher vom Bildungssenat sagte, jemand habe die Aufgaben vom letzten Jahr mit einem neuen Deckblatt ins Netz gestellt. Die aktuellen Aufgaben sollen aber nicht durchgesickert sein. Wegen einer solchen Panne mussten letztes Jahr 28.000 Berliner Zehntklässler die Matheprüfung wiederholen.
Sport.
Der FC Barcelona hat die Champions League gewonnen. In Rom besiegte der spanische Fußballmeister Manchester United mit 2:0. Barcelona holte damit als erste spanische Meisterschaft den Dreiersieg aus Meisterschaft, spanischem Pokal und dem Champions League-Titel.
Wetter.
Mit den aktuellen Temperaturen: Potsdam, Cottbus, Angermünde 12 Grad, Frankfurt, Neuruppin 13 und Wittenberge 14 und auch in Berlin 14 Grad. Es gibt noch ein paar Schauer am Abend. Es kann windig draußen sein, bei Temperaturen zwischen 11 und 7 Grad. Tagsüber dann kommt die Sonne zwar raus, aber auch Wolken und etwas Regen sind wieder mit dabei, bei 18 Grad.
Verkehr.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Havelland zwischen Potsdam Nord und Spandau. Das sind defekte LKW. Hier ist die linke Spur gesperrt. Und die A24 Berlin Richtung Hamburg zwischen Dreieck-Havelland und Dreieck-Wittstock-Dosse. Da fährt ein Schwertransport. Hier kommt ihr nicht vorbei. Ansonsten rollt's. Gute Fahrt.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz rund um Spremberg.
Die zwei Sprechstunden.
Mit Markus Richter, Frank Rieger, Björn Heller und Andreas Bog, der wie immer verschwunden ist, wenn die Nachrichten kommen, im Chaosradio, wo es heute um Digitalfunk geht. Und Digitalfunk ist das, wo man erst denkt, hä, was soll denn das sein? Aber das ist das, was wir ganz viel verwenden, zum Beispiel Mobilfunk auch. Und Mobilfunk ist so alt und so gut abgehangen, wie die Kollegen vom CCC gesagt haben, dass man sich das vielleicht sogar schon selber bauen kann.
Genau, die Idee dabei ist einfach, diese Telefone haben wir in der Tasche, die kosten nichts mehr. Wir haben ganze Schubladen voll von unseren alten Telefonen, da weiß auch niemand mehr, wo man damit hin soll. Und eigentlich wollen wir zumindest auf unseren Veranstaltungen und ähnlichen Gelegenheiten ein eigenes GSM-Netz haben. So, das ist mittlerweile im Rahmen des Möglichen und da gibt es halt mehrere Varianten, da hinzukommen. So ein GSM-Netz besteht halt aus den Basisstationen, das sind also die Dinger, die auf den Dächern sind. Und dahinter braucht man dann noch so ein paar andere Komponenten, also die dann da machen, dass man das Funksignal, was auf der Basisstation ankommt, dass es auf den Draht geleitet wird, also umgewandelt wird, in die Vermittlungsstelle geht und mit den anderen Telefonen, die möglicherweise auf einer anderen Base Station sind, verbunden wird.
Und ihr habt jetzt als Gerät erstmal nur dieses Funkding.
Genau, erst ist halt erstmal nur die Base Station so. Und der Rest ist eigentlich nur Software. Ah. Und Software, wie wir wissen, gibt es halt mittlerweile ja in Open Source und solchen Dingen. Und da können halt viele Leute dran mitmachen, da muss man nicht unbedingt Geld für bezahlen. Und das ist das, was gerade läuft. So, also es ist halt so, und da gibt es halt so ein Projekt, ist halt zum Beispiel diese
OpenBSC.
Genau, OpenBSC ist der BSC, steht für Base Station Controller. Das ist halt ein Stück Software, was nichts weiter macht, als mit diesen Funksystemen, also den Base Stations, die auf den Dächern sind, zu reden und denen zu sagen, was sie zu machen haben. Und mit denen, die halt, wenn da so ein Anruf reinkommt, wissen, hier kommt jetzt ein Datenstrom, der sieht aus wie ein Anruf und mit dem Anruf müssen wir mal verarbeiten und weiterleiten und daraus halt eine Vermittlung, also daraus könnte ein Gespräch werden, ist halt so die Aufgabe, die dann wiederum hinter dem Base Station Controller im sogenannten MSC, im Mobile Switching Center, angesiedelt. Also da gibt es halt noch so ein paar Komponenten, die halt so ein
Netz machen. Das heißt, ihr habt irgendwie diese Base Station, wo man quasi wo die Handys sich einbuchen könnten und müsst jetzt diese Software schreiben oder seid dabei. Dieses OpenBSC-Projekt, das ist auch schon mal ganz ausführlich besprochen worden im Chaos Radio Express und zwar mit der Nummer 120 hat die, glaube ich. Wenn ihr das mal ganz ausführlich hören wollt, dann geht ihr auf chaosradio.de, dort gibt es nämlich die ganze Folge zum Runterladen. Und wie weit seid ihr denn jetzt? Also kann man schon oder ist es noch eher so theoretisch?
Ja, aktuell ist es halt schon möglich, irgendwie Handys einzubuchen, Handys untereinander sprechen zu lassen, also sprich einen Rufaufbau. Einer von der Uni, habe ich gerade letztens auf der Mailingliste gelesen, hat schon geschafft, irgendwie das Ganze per VoIP irgendwie ins Telefonnetz zu routen. Das heißt, man hat irgendwie schon so einen Grundstein, das ganze Ding produktiv auch einzusetzen. SMS, wie gesagt, sind auch möglich. Problemlos aktuell ist das halt ein bisschen so mehr Hacker-Gefrickel, also sprich konsolenbasiert, irgendwie nicht Klick und nicht für den normalen Hausgebrauch. Allerdings in die Richtung, vermute ich mal, wird es auch irgendwann mal gehen. Das heißt, Hardware ist da. Hardware, die man halt nur braucht, irgendwie die BTS hat man da. Dann kriegt man irgendwie so eine PCI-Einsteckkarte für einen PC für 300 Euro und man hat irgendwie sein ganzes Setup für GSM fertig, kann sich das ins Zimmer stellen.
Was, insgesamt 300 Euro für alle?
Nein, also die BTS irgendwie, die verkauft der Harald Welte, müsste man ihn mal fragen, so 300 Euro ist so der Richtwert für die BTS plus halt irgendwie 300 Euro irgendwie die Einsteckkarte für einen Rechner, PCI und dann ist man so bei 600 Euro, das schon sehr billig ist und kann dann schon anfangen mit der Software, die ja gratis ist, sein eigenes GSM-Netz zu starten.
Bevor wir dahin kommen, was wir damit machen, würde ich euch gerne eine ganz praktische Frage weiterreichen. Und zwar von Aline.
Ja, genau, hallo.
Guten Tag,
hallo. Und zwar ist mir das schon ein paar Mal passiert, dass ich aufgelegt habe, also mit meinem Mobiltelefon telefoniert habe und danach hat es, nachdem ich aufgelegt habe, hat es ganz hoch gefiept. Also ich kann es gar nicht nachmachen. Also so wirklich sehr hoch.
Dein Telefon.
Und genau, und das waren irgendwie so komische Geräusche, die ich so von meinem Telefon nicht kenne. Und das, da wollte ich mal fragen, ob ihr wisst, woher das kommt oder ob es vielleicht abgehört wird oder ob man das überhaupt erkennen könnte, wenn es abgehört wird oder so.
Also das klingt nach Telefon kaputt.
Ja, eindeutig. Das ist, also wenn du abgehört wirst, merkst du in der Regel nichts davon. Und wenn du was merkst, weil zum Beispiel mehrere Geheimdienste dich gleichzeitig abhören und die Anlage nicht darauf ausgelegt ist, dann passieren dann so Sachen wie das Verbindung abbrechen oder du Leute dran hast, mit denen du gar nicht reden wolltest. Aber so ein Piepen nach dem Auflegen klingt nach defektem Telefon, wegwerfen, neues kaufen.
Es funktioniert ja einwandfrei, also deswegen.
Ach so.
Aber okay, vielen Dank.
Oder vielleicht mal ein Firmware-Update fürs Telefon besorgen.
Ein Software-Update?
Genau.
Ja, brauche ich auch nicht, aber egal, okay, danke.
Schön, dass es manchmal so einfach ist, da hört keiner mit, viel Spaß mit deinem Telefon, vielleicht doch mal ein neues kaufen. Was ich auch noch sagen wollte, was gar nichts mit dem Thema zu tun hat, aber mit dem Chaos Computer Club, ist, dass noch 383 Leute fehlen für die Netzsperren-Petition dagegen. Und es gibt Stimmen hier im Studio und im Chat, die sagen, das muss doch bis 23.55 Uhr zu schaffen sein.
Genau, klickt das also mal ein bisschen schneller.
Die fehlen an den 100.000 und die Petition läuft auch nur noch sehr, sehr kurze Zeit. Wie viel genau? Bis 1?
Was? Die Petition läuft noch bis 16. Juni, oder? Bis
16. Juni?
Ja.
Echt? Okay.
Es geht noch länger. Es geht um den symbolischen Wert. Eigentlich wollte man diese 100.000 für heute Vormittag fertig kriegen, wo es eine offizielle Anhörung im Bundestag gab.
16. Juni.
Und wir wollen also das wahrscheinlich heute noch aber schaffen, dann könnte man dann auf die 150 gehen oder ich weiß nicht, was das nächste Ziel dann ist. Ja. Also falls ihr zu einem historischen Moment mithelfen wollt, jetzt eine gute Idee.
e-petitionen-bundestag.de.
Wobei ich ja auch gehört habe, dass der gar nicht sicher sein soll, der Server. Na gut, andere Geschichte, wir sind gerade bei GSM.
Die hatten vorhin ein Software-Update.
das ist ja gut. Ah,
genau. GSM. Da habe ich auch gleich noch einen Disclaimer. Selbstverständlich probieren wir solche Sachen nur mit einer drahtgebundenen Verbindung aus und funken nicht etwa illegal durch die Gegend.
Faraday'scher Käfig.
Es sei denn, wir haben gerade eine Lizenz zum Beispiel auf den Veranstaltungen. Das ist so, dass wir uns, um sowas auszuprobieren, also halt mit so einer Basisstation zu funken, braucht man eine Testlizenz von der Regulierungsbehörde. Die holen wir uns halt für unsere Veranstaltungen, die bekommt man auch, wenn man sagt, okay, wir haben hier halt unsere...
Ist sowas teuer?
Kostet so 180 Euro für 30 Tage in dem Dreh.
Ja, also ist halt durchaus bezahlbar für so eine Veranstaltung, kein Problem.
Okay, aber wichtige Information sagen, wenn ich jetzt sage, geil, das will ich auch, gehe ich nicht hin, kaufe mir so ein Ding und fange an, sondern...
Genau, also du besorgst eine Testlizenz oder, also was halt geht,
das
aber...
Das Zimmer mit Kupfer tapezieren.
Genau. oder du hast halt einen Stahlbetonkeller, aus dem ohnehin kein Signal rausdringt. Also wichtig ist halt, dass du alles unternimmst, dass niemand gestört wird und halt das Netz auch nicht gestört wird. Also man ist dann halt, also das ist halt auch kein Scherz so.
Die verstehen da auch keinen Spaß.
Was passiert dann?
Na, die kommen halt. Also es ist halt schon, die kommen dich dann halt jagen. So,
das und
ist halt
bei GSM-Netzen, also erstens, die Operator sehen es, wenn ihre Netze gestört werden. Das heißt, wenn du auf einer Frequenz sendest, wo irgendjemand anders sendet, dann gibt es da halt Probleme und das merken die und zwar sofort und dann können sie auch messen und sehen, dass dein Träger ist, der da nicht hingehört und dann fährt ein Messwagen von der RecTP vorbei. Und da ja auch Notrufe abgesetzt werden über das GSM-Netzwerk, ist es also ein Eingriff in eine kritische Infrastruktur und kein Spaß.
Das heißt auch vor allem, wenn man jetzt irgendwie ein GSM-Netz offen hat und da geht der Nachbar mit seinem Handy rein und versucht da irgendwie einen Notruf abzusetzen, weil seine Bude brennt, wäre es ja nicht anzuraten, das zu tun.
Okay, es gibt also einige Sicherheitsvorkehrungen, die man beachten müsste.
Dringend.
Aber... Wenn man die gemacht hat,
ist es viel Spaß.
Okay. Das heißt, okay, jetzt irgendwie auf Veranstaltungen, gerade wenn so technisch interessierte Leute zusammen sind, dass man da gerne dran rumbastelt, kann ich verstehen. Aber glaubt ihr, dass es irgendwie in absehbarer Zeit einen praktischen Nutzen hat? Also im Sinne von, dass es irgendwie Sinn macht, sich sowas zuzulegen?
Naja, also es ist halt natürlich erstmal ein Forschungsprojekt. Man will halt diese Technologie verstehen, gucken, was man damit noch so anfangen kann. Und es ist halt so, dass die diese Idee, dass das Funknetz jetzt nicht mehr zwingend nur von den großen Anbietern betrieben wird, die greift nicht mehr um sich. Also es gibt halt zum Beispiel in Asien eine Menge Anbieter, die liefern mit ihren WLAN-Routern, also die du halt so an deinen DSL bekommst. Da ist dann halt auch plötzlich eine UMTS-Basisstation drin, damit die in den Hochhaussiedlungen und so, wo sie halt sonst Schwierigkeiten haben, so viel Deckung, also so viel Kanäle einfach bereitzustellen für so ein ganzes Hochhaus, dann benutzen die halt einfach deinen DSL-Anschluss zu Hause. Das hat in deinem WLAN-Router noch eine kleine Mobilfunkstation drin und die vermittelt wiederum die Anrufe ins Netz.
Das heißt, es ist auch gleichzeitig eine Lastverteilung für das große Netz. Also man hat viele kleine Zugangspunkte und somit verteilt sich natürlich auch die Last in
generell. Genau, also das Stichwort dafür ist Pikozellen und auch Nanozellen oder auch Femtozellen. das sind halt so die Stichworte, nach denen man da mal suchen kann, wenn einen das interessiert. Und de facto ist halt das, was man mit den eigenen Base Stations macht, das ist auch so, also man nimmt halt extrem geringe Sendeleistungen, um halt möglichst keine Störung im Netzwerk zu machen. Und achtet halt darauf, dass man halt das Netz nicht stört.
Wobei man sagen muss, die GSM-Basisstation, die wir jetzt gerade haben, kann man nicht so mit Nanozellen vergleichen. Das ist dann so 50 Kilo schwer und wird scheiße.
Aber hat trotzdem halt nur 30 Milliwatt Sendeleistung,
wenn es
runtergeschaltet ist. So. Das ist halt, ja genau, also Nano bezieht sich auf die Ausbreitung auf die Ausbreitung auf des die Netzes, die du machst, nicht auf den auf die Zelle. Eine andere Variante, die auch noch sehr, sehr viel vielversprechend ist, ist das Projekt OpenBTS. Da geht es halt darum, auf der Basis einer freien Hardware, das sogenannte GNU-Radio oder auch das USRP, das, was heißt
Universal das? Software Radio Peripheral.
Genau, also können wir mal nach googeln oder beziehungsweise Wikipedia gucken nach USRP.
Es ist nicht gut, weil es keinen komplizierten Namen hat.
Ja.
Es ist immerhin nur eine vierbuchstabige Abkürzung und sie ist fast sprechend. Immerhin ein Vokal dabei. Und damit kann man halt auch, also es ist halt de facto ein Stück Hardware, wo man in Software Funk machen kann. Das ist total toll, weil man kann, muss halt nicht mehr löten und da irgendwie komische Filter ranbauen und Oszilloskop messen und diese ganzen schwierigen Dinge tun, sondern man steckt einfach so ein Stück Hardware in den Computer und dann kommt da Funk rein und raus. So, das kann man sich einfach so vorstellen, so wie man Audio digitalisiert und rein und raus macht, kann man mit so einem USRP Funk rein und raus machen. Und damit kann man natürlich, wenn man die entsprechende Software baut, auch eine GSM-Funkstation machen. So, und das ist halt dieses Projekt OpenBTS, ist halt ein bisschen weniger bekannt, als das, was Harald da macht, aber funktioniert mittlerweile auch. Damit wurde zum Beispiel auf dem Burning Man in Amiland, das ist halt so ein großes Hippie-Festival da irgendwo in der Wüste.
Wo alle nackt rumlaufen, Drogen nehmen und zum Schluss eine große Holzfigur verbrannt wird.
Genau, präzise Beschreibung. Und die wollen natürlich da auch telefonieren und was die gemacht haben, weil da gibt's halt kein Mobiltelefonnetz. Die haben halt einfach eins dahin gebaut. Für so eine Sache ist natürlich auch total super. Genau, die haben halt mit diesem OpenBTS-System haben die halt an vier Stellen auf dem Gelände halt eine so Base Stations hingebaut und Zelte so mit irgendwie Kabel über den Acker geschmissen und haben halt Telefon für die Hippies da in der Wüste gemacht.
So. Okay, Telefone für Hippies gibt's schon oder kann es schon geben, weil man daran rumbasteln kann. Die umgedrehte Frage, wenn eine Technik so weit gekommen ist, dass man damit spielen kann, ist, wie sicher ist denn das eigentlich?
Ja, naja, also GSM ist halt nicht besonders sicher. Also man kann halt GSM schon abhören. Wie gesagt, wiederum.
Ich glaube, es war in der Wikipedia, steht zu der Verschlüsselung bei GSM, was total toll ist. Da stand, dass ein sicherer Algorithmus vorgeschlagen wurde, aber dann doch der Entwurf der Franzosen genommen wurde. Also das mag einen Eindruck des Problems geben. Es ist sicher gemeint, aber nicht zu sicher. So, dass die anderen nicht mithören können, aber wir.
So beim, das heißt, beim Polizeifunk quasi, wo wir die Sendung angefangen haben, ist es ja so, da kann jeder, also bei dem analogen Alten mithören, der sich einfach das passende Gerät holt, was die Frequenzen hören kann. Das ging ja wohl sogar mit so einem Mickey-Maus-Radio, was irgendwann mal in der kleinen bunten Zeitung mit dabei lag. Wie schwierig ist es bei GSM?
Naja, also du brauchst halt so ein USRP, also so eine, diese Software, diese Software-Radio. Du brauchst die entsprechende Software und du brauchst zum Dekrypten, also um halt das bisschen Verschlüsselung, was da drauf ist, zu entschlüsseln, braucht man halt noch einen Stapel spezielle Chips und eine große Tabelle. Also man geht davon aus, dass man es halt so mit irgendwie einem Aufwand von vielleicht 5.000-6.000 Euro in Nicht-Echtzeit mithören kann. Da gibt's ein Projekt.
Nicht-Echtzeit heißt, du würdest mitschneiden und dann hinterher sozusagen gucken, was da gelaufen ist.
Da gibt's halt ein Projekt, das heißt airprobe.org, wo diese Softwareentwicklung läuft so. Wird halt noch ein bisschen dauern so. Also da gab's ein paar Rückschläge, die halt irgendwie damit durchbedingt waren, dass natürlich Leute da draußen auch nicht unbedingt wollen, dass man GSM so einfach mithören kann.
Komisch.
Aber ja, überraschend, ne? Aber am Ende wird es halt den Weg als Vergänglichen gehen, dieses GSM. Und wir können halt davon ausgehen, gut, die Bedarfsträger, also der Staat kann im Zweifel immer mithören bei solchen Sachen. Aber wir können davon ausgehen, dass GSM über kurz oder lang auch in den Bereich des Amateurabhörens gehen wird. Genau den Weg, den auch ein anderes Verfahren, Digitalfunkverfahren gegangen ist, nämlich DECT. Da können wir nochmal drüber reden, deckt es nämlich das Schnurlustelefon. Habt ihr bestimmt auch alle zu Hause, diese Schnurlustelefone, mit denen man halt auch in der Badewanne telefonieren kann oder auf dem Balkon und so weiter und so fort. Und da kann Andreas vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen zu dem Deckprojekt.
Ja, das also im Prinzip dieselbe Situation wie bei dem Polizeifunk, aber nur schon vor 10 Jahren. Irgendwann wurde halt der analoge Schnurlustelefon-Service abgeschaltet und dann gab es DECT und dann hieß es, DECT ist digital und deswegen nicht abhörbar. War so erstmal nicht richtig, ne? Weil irgendwie nur weil es digital ist, kann man es trotzdem dekodieren. Das geht auch mit so einem USRP sehr schön. Allerdings geht es auch noch besser mit einem anderen Projekt und es gab eine Gruppe von auch CCC-Leuten aus Darmstadt, die sich da zusammengetan haben und die für eine, also eine DECT-Karte, die man in den Rechner stecken kann, eine Software entwickelt haben, um es mitzuschneiden. Und wo dann auch die Verschlüsselung mal angegangen wurde und Chips aufgeschliffen wurden, um sich die Verschlüsselung anzugucken. Und auch bei DECT ist die Verschlüsselung nicht allzu gut. Und das sind 64-Bit. Und ich glaube, sie sind noch nicht ganz fertig mit dem Krypto-Knacken-Projekt. Also es ist noch nicht so, dass man sie es runterladen kann, auf den Knopf drücken. Was man aber schon machen kann, ist es einzuschalten und zu gucken, wie viele Nachbarn denn so ein DECT-Gerät haben und wie viele davon tatsächlich nicht verschlüsselt telefonieren. Die gibt es nämlich auch.
Das ist so, wollte gerade sagen, ja am Anfang, als es rauskam, das war irgendwie zum letzten Chaos-Kongress, da war ja die Rede irgendwie von 50%. Später hat mir jemand gesagt, 80% senden unverschlüsselt.
Das ist korrekt, ja. Also 80. Halt, ja, also eher 80%, die halt, und die Leute wissen es halt nicht, ist halt, also auch häufig können auch die Hersteller es nicht mehr präzise beantworten, ob sie jetzt Verschlüsselung anhaben oder nicht. Man muss sich das auch mal so vorstellen, so ein DECT-Telefon kostet halt, also das billigste, was ich bisher gesehen habe, 14,95. Und zwar ist das der Preis im Laden, wenn man jetzt bedenkt, dass der Endpreis im Laden in der Regel so etwa bei 2/3 Aufpreis gegenüber dem Herstellerpreis in China liegt, dann heißt das, wenn sie da irgendwie 10 Cent sparen können bei der Herstellung, dann sparen sie die halt. So, und genau das haben sie halt getan. Die haben halt einfach diese Kryptofunktionalitäten schlicht eingespart und gesagt, Herrgott, wer soll das schon abhören? Was kann schon passieren? Und haben halt genau diese Verschlüsselung einfach eingespart. Und daraus resultiert halt, dass also diese Schnurlustelefone, die halt mal eben eingeführt wurden, damit man sie eben nicht abhören kann. Also früher gab es halt diese analogen Schnurlustelefone, die konnte man sehr trivial abhören, also einfach im normalen Funkempfänger. Mhm. Und die gibt's immer noch, längst nicht mehr so häufig. Und bei DECT war jetzt halt die Frage halt so, naja, ist wenigstens digital, also sollte es halt irgendwie sicher sein. Und das ist nun mittlerweile halt auch vorbei. Also wenn halt dann die Verschlüsselung nicht an ist, dann kann man es halt abhören mit eben Hilfe so einer Einsteckkarte oder mit so einem GNU-Radio und beziehungsweise USRP. Und wenn die Verschlüsselung an ist, dann ist es vielleicht noch ein Jahr oder zwei sicher, solange bis halt auch diese Verschlüsselung gebrochen ist, weil die halt eben nicht besonders hochkarätig zu sein scheint, soweit ich es verstanden habe.
Es ist ja mit dem Abhören dieser Sachen ist ja so, es gibt irgendwie, das Projekt heißt wie Detected.org?
Detected,
genau. Genau. Und diese Hardware, die dafür verwendet wird, das ist eine einfache Einsteckkarte für Laptops.
So PCMCA ist das. Also lässt sich auf eBay damals, wo das Projekt aus dem Boden gestampft wurde, für 30 Euro oder so kaufen. Mittlerweile teurer geworden, so um die 200 Euro. Wobei hier nochmal der Disclaimer, die Software ist relativ einfach zu benutzen, die Karte auch. Ist genau das gleiche mit GSM. Wenn man seinen Nachbarn beim Telefonieren zuhört, ist das höchst strafbar.
Aber es geht halt sozusagen sehr einfach. Ist das denn sozusagen, geht das nur dieser einen bestimmten Hardware, die ja irgendwie veraltet ist und deswegen jetzt auch so teuer, weil sie einfach nicht mehr produziert wird? Oder wird da auch sozusagen an weiteren Dingen gearbeitet?
Also es gibt da auch diese USRP-Lösung, also die komplette Softwarelösung. Dieses USRP ist so, dass in Anführungszeichen Wunderteil, mit dem man alles empfangen kann.
Eierlegende Wollmilchsau.
Schweizer Taschenmesser. Ja. Das Schweizer Taschenmesser für Funk.
Vom Kurzwellenfunk über analog 70 Zentimeter. Oh, ich glaube sowas wie 700 Euro. Hängt ein bisschen davon ab, welche Frontendmodule man reinsteckt, also auf welchen Frequenzen man
es hören möchte. Das heißt aber sozusagen, wir sind noch nicht bei einem Level wie WEP, WLAN-Verschlüsselung, wo man sich einfach mal hinsetzt und das macht, wenn man Bock drauf hat. Sondern es ist schon noch sozusagen mit Aufwand verbunden, das zu machen. Also zumindest einem kleinen finanziellen.
Kleiner finanzieller.
Es ist aber andererseits so, dass wenn man zum Beispiel ein mittelständisches Unternehmen ist oder eine Anwaltskanzlei, dass man dann eigentlich besser nicht mehr über DECT telefonieren sollte?
Ist ja, denn man ist sich absolut sicher, dass man, dass die Verschlüsselung an ist. So.
Na, selbst dann würde ich nicht drauf tippen, je nachdem, was man so für Kunden hat.
Genau, also. Ja, also wenn man halt irgendwie Kunden hat, die ein bisschen größeres Budget haben, beziehungsweise die nicht so sehr Freunde von Kunden, die man hat, die ein größeres Budget haben, dann empfiehlt es sich auch nicht. Also im Wesentlichen kann man sagen, halt diese Schnurlustechnologien sind momentan nicht zu empfehlen. Also auch ein anderes Ding, zum Beispiel drahtlose Keyboards. Ne? Also es ist halt irgendwie auch sehr beliebt, halt so Schnurlos-Tastaturen, so, die sind halt auch abhörbar. So, die kann man halt auch mitschneiden. Jetzt
ohne Probleme oder auch ja, mit?
Ohne Probleme.
Okay. So. Das Schönste, was ich jetzt gehört habe, ist, wo wir gerade dabei sind, haben Wissenschaftler aus Stuttgart, glaube ich, rausgefunden, dass man Nadeldrucker abhören kann.
Und zwar akustisch.
Akustisch,
genau. Großartig, ja. Also, der war schon eine Weile bekannt, dass das funktioniert. Die haben es jetzt halt nochmal ein bisschen schöner ausgeführt. Und ja, es hat natürlich auch Implikationen halt für so ein anderes unserer Lieblingsthemen, nämlich die Wahlcomputer. Weil da natürlich der Hersteller dieser NEDAP-Wahlcomputer möchte gerne da so einen Nadeldrucker nachrüsten. Und dann hat man so, er hat wohl Grüne gewählt.
Ich meine, okay, wenn man damit Musik machen kann, dann.
Ja. Also, das fängt völlig vom Thema ab, aber was soll's, ist ja eh gleich vorbei. Der Nachteil bei den Wahlcomputern war, dass man nicht nachweisen kann, was da drin passiert. Deswegen sollte ein sogenannter Paper Trail eingeführt werden. Also die sollten halt ein Zettelchen ausdrucken, wo draufsteht, was derjenige gewählt hat, was derjenige dann in die Hand kriegen kann. Und das soll dann per Nadeldrucker gemacht werden.
Genau, das ist halt so einer der Pläne, die da momentan kursieren, aber das ist halt ein ziemlicher Unsinn und wir gehen mal davon aus, dass es auch irgendwie dann irgendwann wieder beerdigt werden wird. Wenn nicht, müssen wir es halt nochmal zeigen, dass es kaputt ist.
Das hat ja schon mal ganz gut geklappt. Das
machen wir gerne.
Wie haben wir beim Digitalfunk jetzt noch irgendwas vergessen? Also ich fürchte mich eigentlich, diese Frage zu stellen, weil wir noch wenige Minuten haben.
Wir haben, glaube ich, irgendwie nicht geredet über digitalen Kurzwellenfunk. Wir haben nicht geredet über DVB. Doch, DVB-T haben wir mal im
Vorbeigehen. Da hatte ich doch ganz am Anfang die Frage, wie ist das mit den, ob es so Basteleien gibt, wie man deinen Empfang verbessern kann?
Antennen. Also.
Ja, bessere Antenne, so wie früher.
Also so ein bisschen mit dem Standort spielen, irgendwie gucken, dass man vielleicht eine Aktivantenne benutzt, mit einem besseren Gewinn dann auch und ans Fenster, solche Sachen.
Das wollte ich fragen. Ich habe es ein paar Mal schon probiert, diese ganzen USB-Sticks, die man sich da in den Rechner steckt, die haben immer einen grottigen Empfang und dann liest man im Kleingedruckten des Geräts, ja, es könnte sein, dass man sich eine Aktivantenne dazu kaufen muss. Das ist eigentlich eher noch Standard, oder?
Ich glaube schon. Also was dieses Digitalfernsehen eingeführt hat, das muss man vielleicht mal erzählen für all die Leute, die Panik vor Elektrosmog haben. Früher so ein Fernsehsender, der hat gerne mal mit einem Kilowatt gesendet. Und so ein moderner Digitalfernsehsender, der sendet dann mit sowas wie 50 bis 100 Watt. Das heißt, allein dadurch, dass das analoge Fernsehen in Deutschland abgeschaltet wurde, ist die Elektrosmogbelastung auf ein Viertel zurückgegangen.
Aber die Pulse!
Was? Was? Pulse?
Genau, Digitalfunk pulsiert doch immer so und das ist natürlich ganz schlecht. Okay. Sagen die Welfies.
Schlechtes Karma. Alles klar. So, dann würde ich vorschlagen, wir gucken jetzt nochmal, wie viele Unterzeichner es gibt. Im Chat hieß es dann auch so, das ist doch gar nicht die offizielle Zahl. Aber es ist halt die einzige, die ich habe, die von der Seite.
Ich sag nochmal ein tolles Wort, was hier auf dem Zettel steht, was wir nicht mehr erklären werden. Quadraturamplitudenmodulation.
Okay, wenn wir schon so weit sind, ja, dann machen wir noch das hier.
Das ist einfach, das ist Fünfton. Da gibt es einfach irgendwie.
Das wird verwendet, um sozusagen auf dem aktuellen Bosfunk Steuerinformationen zu übertragen. Also zum Beispiel Einsatzfahrzeug teilt Leitstelle mit, dass es jetzt gerade mit den Einsatz übernommen hat, zum Beispiel.
Ist dieses Signal schon ein Code für ein bestimmtes Ereignis?
Dieses Signal ist schon vorher festgelegt, ein Code für ein bestimmtes Ereignis. Meistens, da gibt es irgendwie bei den meist umgerüsteten Analogfunken in den Polizeiautos dann auf dem Handhörer Knöpfchen, womit man dann auswählen kann, irgendwie an Einsatzleiter habe Einsatz übernommen.
Aber es ist doch so, wie ich heute bei euch gelernt habe, dass Analogfunk der Funk ist, wo man quasi einfach mitmachen kann, wenn man nur die richtige Frequenz erwischt.
Das ist durchaus richtig.
Das heißt, wenn man sich so eine Signale abfängt und dann sozusagen mal schön in das Netz, also in den Äther pustet,
dann tut man illegale Dinge.
Ja, genau. Deutlich illegale Dinge. Also man muss sagen, wir werden deutlich weniger Spaß haben mit dem Zuhören am nächsten 1. Mai, aber vielleicht ist es doch besser, dass sie auf digital umsteigen.
Wow, okay.
Ja, also hier wird gerade noch angemerkt, die Fünftonfolgen sind tatsächlich zum Alarmieren, also um halt zum Beispiel Sirenen auszulösen, ähnliche Dinge. Die Statusmeldung ist das sogenannte FMS-Telegramm, das Funkmeldesystem, das ist halt so ein Pritz. Was halt vor dem Funkspruch, und wenn ihr jetzt mal dieses Pritz dekodiert bekommt, dann kriegt ihr eine Kiste, Mate.
Eine Kiste, wow. Apropos dekodiert, es gab ja vorhin eine Morse-Folge zu hören. Ich habe noch per Chat den Hinweis bekommen, Chaos Radio.
Ist zu 50% richtig, würde ich sagen.
Genau.
Wow.
Wollen wir es auflösen, weil jetzt ist die Sendung gleich vorbei?
Ja. Kriegt ihr dann eine halbe Mate?
Ja, eine halb ausgetrunken.
Okay, der zweite Tipp wäre gewesen Chaos Radio Digitalfunk.
Ja, das ist korrekt.
Hey, damit herzlichen Glückwunsch an Ravox, der, glaube ich, entweder selber geraten oder im Chat gut abgeguckt hat.
Genau. Der kriegt von mir auch eine volle Maat.
Einzulösen nächsten Donnerstag in den Clubräumen des Chaos Computer Club Berlin.
Genau, ja.
In der
Marienstraße 11.
Alles in Mitte. Das war das Chaos Radio für heute. Es waren nicht viele Leute dabei, aber wir konnten viel lernen über Digitalfunk. Nächsten Monat um diese Zeit erwartet euch wie gewohnt der Kollege Jakob Kranz und neue Gäste vom Chaos Computer Club. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank, Andreas, Björn und Frank, dass ihr hier wart.
Danke dir.
Danke.
Famous Last Words.
Ja, schönen Abend, ne?
Ah, sehr gut.
Und spielt schön am Gerät.
Und zum Abschluss gibt's noch einen Song aus dem Netz, den es einfach da frei runterzuladen gibt, und zwar von Tracky Birthday, Website. Ein sehr schönes Beispiel wie Nerdcore. Ach, das vergessen. Und als nächstes, nach dem Nerdcore, kommen Smith and Smart und irgendwie 100.000 andere Leute ins Studio, machen euch einen Nightflight, der wirklich cool wird. Also er muss wirklich cool werden, weil die Jungs machen am 29.05. eine Konnichiwa Bitches Party. Ich habe vergessen wo, aber Maxwell, der vorm Studio steht und total böse guckt, wird euch das bestimmt gleich noch 5.000 Mal sagen. Auf jeden Fall jetzt im Casiopeia höre ich da gerade. Konnichiwa Bitches Party mit in der Casiopeia am 29.05. mit den Leuten, die gleich hier ins Radio kommen. Jetzt gehe ich aber wirklich genug und geredet.
Vorsicht vor den Pulsen.
Ruhe im Saal oder ich lasse den Saal räumen. Angeklagter, Ihnen wird vorgeworfen, Musik illegal aus dem Internet heruntergeladen zu haben. Was sagen Sie dazu?
Ich habe sie doch gleich wieder hochgeladen.
Ach so?
Fritz. Und das hört man. You know how all those bad boy rappers claim? How much weed they drink? And how many 40s they smoke? How many women they've kissed with at the same time. But you see, I'm addicted to something else. It's not about fancy cars or bling bling, unless it's a glitter animation. I've seen more websites than any lousy ass browser. I've clicked more than Douglas Engelbart. I'm as bossy as Bowser. Don't even remember all my email addresses. And I've got more screen names than Sleepy's got mattresses. I need the internet like Whitney Houston needs crack. If you feel the same way, let me see a delicious diss track. I spent more time online than Tim Berners-Lee. When I go to a club, it's mostly a surf club, you see. I've palpated more money than you've got pictures on Flickr. They call me the Uber YouTuber MySpace clicker. I love amateur homepages and dirt style design. The interweb's a ghetto full of gustatory crime. Cross your fingers, make your hand look like a W and holla website. Hello, my future girlfriend. This is what I sound like. Photosending, upping it up. Tricky birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around. Wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, the sound. Feel the bass drop, hear the beat pop. What you gon' do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes ooze, ooze, heavy face balloons. Unfadable pokey tunes. Dance moves from shitty cartoons. Pretty hot wounds, I'm over afternoons. The club's full with the whole sweaty nation. That seems out of the wrong medication. Rave invasion, it's a beatang. Moin, tang, pong, jump, ping. 1, 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. It's an index finger party.
Willkommen im 8-Bit-Zeitalter.
Yeah! Come on, my users, holla website. Even your users, holla website. Everybody, come on, holla website. Come on, come on, holla website.
Das ist jetzt Enter the Bonus Level, würde ich mal sagen.